Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 15 Classics mit Dr. Nadine May.
Hallo.
Lukas Bawenschik.
Hallo, kein Doktortitel.
Leider noch kein Doktortitel und sehr, sehr wenigen Einstellungen, in denen kaum was passiert und dann auf einmal doch die ganze menschliche Existenz aufflackert, denn wir sprechen über Slow Cinema am Beispiel von Bellatars Turiner Pferd, The Turin Horse. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Nadine, wann hast du das letzte Mal eine Kartoffel mit den Händen gegessen?
Definitiv nicht im jetzigen Leben, vielleicht in meinem früheren Leben.
Ich habe neulich Ofenkartoffeln gemacht, doch, da ging das schon, aber noch nicht so dampfend auf jeden Fall, wie die Charaktere im Turiner Pferd. Wie ist deine Quarantäneküche gerade, Lukas?
Ach ja, ganz normal. Wieso sollte sie anders sein? Da dachtest du, jetzt ernähren sich wirklich alle nur noch von Nudeln und Klopapier.
Nee, aber so, kommt man nicht in so was Kindliches wieder zurück? Also, dass man so mehr wieder so Süßigkeiten kauft und so. Ich war letzte Woche krank, meine Mutter hat mir sogar ein Paket geschickt, so. Und mit schickt immer so die gleichen Sachen, ist ganz süß, mit so Pringles Original zum Beispiel. Sind da immer drin. Pringles Original und M&Ms und sowas. Also, ich habe schon, mich sehr schlecht ernährt auf jeden Fall die letzten Tage.
Aber ich finde das interessant, dass Süßigkeiten was Kindliches sind. Dann bin ich in dieser Hinsicht sehr wenig gereift insgesamt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich besser oder schlechter ernähre als sonst. Also das hat auf meine Angewohnheiten sehr wenig Einfluss, das Ganze.
Oh, habt ihr Glück. Also ich esse
bei dir, Nadine?
Naja, Gemüse aus Dosen, weil es kein frisches Gemüse mehr gibt. Aber es ist wirklich, also es hat sich extrem verschlechtert, das muss ich sagen. Das ist schade. Aber ich esse mehr als eine Kartoffel mit ein bisschen Salz obendrauf. Das muss ich auch sagen.
Ja, das muss man wirklich sagen. Also wenn man den Film sieht, dann denkt man sich so, ja gut, so globale Pandemie, so schlimm ist es doch nicht. Also für uns natürlich jetzt, Einzelne natürlich nicht so schlimm, für andere Menschen natürlich schon. Nadine, du bist Filmwissenschaftlerin oder du bist Kuratorin und so weiter. Slow Cinema ist dein großes Thema. Genau. Kommen wir gleich zu. Was mich zuerst interessiert ist, wir sind ja hier wieder über die Landesgrenzen verbunden. Du bist in Frankreich, in Rennes. Wie ist denn die Situation bei euch gerade so?
Naja, man gewöhnt sich langsam an die Quarantäne. Es wird nochmal verlängert. Am Montag wird der Präsident sprechen. Ich denke mal, wir werden noch 2 Wochen Quarantäne hinten dran hängen und dann so langsam aber sicher versuchen, aus der Quarantäne herauszukommen. Es ist unglaublich schade, dass wir jetzt wirklich diese Ausgangssperre haben. Wir haben Sommertemperaturen.
Es ist nur Hammerwetter, oder? Seitdem Corona ist, hat man das Gefühl, so ist es irgendwie nur geiles Wetter. Kommt nur mir das so vor? Oder ist das irgendwie?
Nein, das ist wirklich so. Also bei uns war wirklich, wir hatten die Ausgangssperre und von dem Tag an Sommersonne satt.
Wie ist es bei euch? Aber darf man sich noch so in Zweiergruppen treffen oder so? Darf man sich auf eine Parkbank setzen? Ich bin ja hier in Sachsen, da darf man ja nicht mal draußen sich hinsetzen. Außer man muss durchatmen.
Also auf die Parkbank, ich kann es dir nicht sagen, weil ich darf mich nur noch in einem 1-Kilometer-Radius von meinem Zuhause bewegen.
Echt?
Ja, und ich habe keine Parkbank in diesem Radius. Also ich kann es dir nicht sagen. Keine Ahnung.
Okay, das ist ja abgefahren.
Ja, also es ist eigentlich eine Person, eine Stunde, einmal am Tag, 1 Kilometer Radius maximal. Also du musst dich auch entscheiden, ob du einkaufen möchtest oder halt spazieren gehen möchtest. Du darfst nicht beides am selben Tag machen.
Und arbeiten gehen und so? Also sind die Firmen noch auf? Gehen die Leute noch zur Arbeit?
Nein, also natürlich das Essentielle, Supermarkt und so weiter, natürlich. Aber mein Mann ist auch zu Hause, jetzt seit 4 Wochen und mal gucken. Also es steht wirklich alles still, wir haben es wirklich radikal gemacht.
Okay, ja, halte ich ja eigentlich für ganz clever, das noch ein bisschen radikaler zu machen und dann mal zu schauen.
Ja, genau. Und wir sind erst wirklich an dem Punkt, wo die Kurve abgeflacht ist, es geht noch nicht runter. Und deshalb müssen wir die Quarantäne noch weiter verlängern.
Ja, und das interessiert mich auch. Supermärkte, du sagst, es gibt kein frisches Gemüse mehr. Also bei uns ist es ja tatsächlich so, dass es gibt einfach kein Klopapier mehr. Ich weiß nicht, wie es in Heidelberg ist, Lukas, aber bei uns ist es tatsächlich so. Also es gibt es tatsächlich nicht. Und sonst gibt's Mehl, habe ich gehört. Ich hatte so eine Pizza-Selbstbackphase, deswegen hatte ich noch Mehl tatsächlich schon vorher da, deswegen habe ich jetzt gar nicht geguckt. Aber das ist, glaube ich, so Klopapier und Mehl sind, glaube ich, die Sachen. Und Nudeln, aber Nudeln gibt's, glaube ich, wieder. Und bei euch tatsächlich kein frisches Gemüse?
Naja, doch, du musst aber extrem schnell sein. Also, weil keiner geht mehr in den Supermarkt. Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir den Einkauf quasi vorbestellen können und dann holen wir ihn bloß ab. So, und das machen so viele Leute, dass du einfach wirklich online um das frische Gemüse kämpfen musst. Und meistens, naja, ne, hast du keine Chance, es sei denn, du stehst um 5 Uhr morgens auf und bestellst dir dein Gemüse oder dann halt aus Dosen. Aber Klopapier gibt's wieder. Also wenn ihr welches braucht, kann ich es euch gerne schicken. Was bei uns jetzt fehlt, das sind Druckerpatronen und Toners.
Der Tauschhandel kehrt zurück.
Ja, oder? Wir können so einen kleinen Tauschring vielleicht hier Deutschland, Frankreich etablieren. Ja, mal schauen.
Sehr gerne.
Lukas, wie ist bei dir an sich?
Ach ja, ich finde hier nicht besonders viel Berichtenswertes. Hier und da sind Sachen etwas knapp, aber das meiste kommt dann nach kurzer Zeit auch wieder zurück. Ich sehe hier nirgendwo besondere Mangelerscheinungen. Ich habe jetzt wieder ein paar Aufträge tatsächlich, um mich irgendwie über Wasser zu halten, auch finanziell. Es könnte alles besser sein, aber das Ende droht auch noch nicht, wie jetzt zum Beispiel beim Turiner Pferd.
Ja, so schlimm ist es noch nicht, genau, haben wir schon festgestellt. Ich muss mich nochmal in Anführungsstrichen entschuldigen, also richtig entschuldigen muss ich mich dafür nicht, aber letzte Woche kam ja gar keine Folge raus, eigentlich ja immer wöchentlich am Donnerstag, weil ich spontan ins Krankenhaus musste tatsächlich. Ich bin krank geworden letzte Woche, richtig mit 39 Fieber und so weiter, und dann hatten wir den Aufnahmetermin. Es sollte eigentlich mit Memo und Lukas Kurschett um Amarcord gehen, den Fellini-Film. Wir hatten schon Aufnahmetermin und so weiter, und dann hieß es, nee, sie müssen jetzt ins Krankenhaus Bluttest machen, und dann wurde ich nochmal auf Corona getestet, war wieder negativ, und dann kam raus, ich habe einfach einen anderen Virusinfekt. Also ich bin ganz individuell unterwegs. Schöne Zeiten des Corona-Virus. Einfach einen anderen Virusinfekt. Man weiß nicht so richtig, was es war. Es scheint jetzt aber langsam wegzugehen. Da kann ich nur sagen, weil ich jetzt zweimal auf Corona getestet wurde, wenn ihr getestet werdet und nicht das Gefühl habt, dass sie gerade wirklich versuchen, euch irgendwie durch die Nase an die Matrix anzuschließen oder sowas, ist das kein richtiger Test. Also das wurde mir auf jeden Fall so gesagt. Das ist richtig unangenehm, aber es ist auch so kurz, dass es fast absurd, was fast ein bisschen witzig ist. So unangenehm ist der Test. Also das kurz als kleiner Tipp von mir. Deswegen ist die Folge letztes Mal ausgefallen, aber mir geht's so eigentlich wieder ganz gut. Und genau, wir machen hier weiter, besprechen wir Klassiker und so weiter. Und heute eben widmen wir uns mal Slow Cinema. Nadine, wie bist du dazu? Ich muss sagen, ich kannte den Begriff tatsächlich gar nicht so richtig. Und dann hat bei mir jetzt in Vorbereitung auf die Folge dann doch einiges geklickt. Und ich dachte, ah, stimmt. Gut, dass es diesen Begriff eigentlich gibt. Denn ich glaube, ich verstehe jetzt ein bisschen mehr. Wie bist du zu diesem... Oder kannst du nur erklären, was ist Slow Cinema und wie bist du dazu gekommen?
Also erklären wird wirklich schwer, weil in den Jahren... Wie gesagt, also mein allererster Slow-Film war 2009, also das sind jetzt knapp 10 Jahre her. Und das war auch Bellatar, das war aber damals The Man from London. Der Film kam 2007 in Deutschland in die Kinos. Und es war mein Filmprofessor damals, der mir gesagt hat, das ist doch Slow Cinema, oder? Und dann habe ich angefangen zu lesen und habe mehr verstanden. Aber seitdem hat sich wirklich vieles geändert. Also am Anfang, so um 2010, als der erste Artikel von Jonathan Romney in der englischen Zeitung Sight and Sound rauskam, war Slow Cinema halt dieses, naja, es gab keine Schnitte, du hattest keine Schauspieler, sondern eher, naja, Menschen, die sich selber... Also die nicht wirklich spielen, aber halt ihr normales Leben vor der Kamera ausleben. Keine Musik, sehr wenig Dialog oder kein Dialog. Das war alles, also Anfang der 2010er war das alles ziemlich fest beschrieben. Mittlerweile ändert sich das, weil natürlich auch immer mehr Filme dazukommen. Und letztendlich, wie Lukas vorhin schon gesagt hat, Slow Cinema ist letztendlich ein Stil. Ich würde es nicht als globale Bewegung beschreiben. Ich würde es auch nicht als Genre beschreiben. Das geht zu weit. Aber es ist definitiv ein Stil, ein globaler Stil. Der Begriff an sich ist definitiv nur aus der englischsprachigen Region, Großbritannien, natürlich USA. Dort ist der Begriff relativ bekannt, aber sobald man diese zwei Regionen verlässt, wissen eigentlich sehr wenige Menschen, was mit Slow Cinema anzufangen. Wenn man dann aber sagt, ah, Bellatar oder Tsai Ming Liang, dann wissen plötzlich alle, wovon man spricht. Also ja, ich glaube deshalb, Christian, wusstest du auch vorher damit nichts anzufangen. Wobei du sicherlich, als du gelesen hast, du hast ja gesagt, es hat Klick gemacht, ne, dass dir das halt schon ein Begriff war, nur halt nicht unter dem Namen Slush Cinema.
Naja, ich kann ganz naiv, glaube ich, sagen, dass ich immer mich von solchen Filmen oft abgewendet habe oder sie nicht verstanden habe. Also oft auf Filmfestivals war und dann einfach nur auch hier, wie heißt der, Love Diaz zum Beispiel. Also man sitzt dann in so ganz langen Filmen drin und ich habe da immer nur so über einzelne Regisseure von gehört. Ach, das ist jetzt ein Film und der geht irgendwie 6 Stunden und dann ist das wie so ein Experiment für mich. Man geht dann da rein und ist irgendwann frustriert und denkt sich, okay, das ist vielleicht dann doch jetzt zu arthausig für mich. Das verstehe ich nicht mehr so richtig. Und deswegen finde ich, ist das so eine interessantes, ja, du hast jetzt gesagt, das ist kein Genre, aber so eine interessante Art des Kinos, weil ich habe fast das Gefühl, dass das so der, um es böse zu sagen, so das Letzte ist, was man so als Super-Filmfan noch so für sich erkämpfen kann. Also, dass man eben auch Slow Cinema richtig gut findet, dass man sagt, ja klar, der Film war 8 Stunden lang, aber das muss man gesehen haben. Das ist ein ganz großes Werk, also wo viele sich abwenden. Also, auch wie wenn es eine neues Musikgenre gibt und man ist so ein bisschen da erst so ein bisschen dagegen und dann hört man sich so rein und dann merkt man irgendwann, ach, Autotune finde ich doch ganz cool. Ich bin jetzt einer von denen, ich bin jetzt irgendwie eingeweiht. Ich checke jetzt, worum das geht. Und so stehe ich immer noch so ein bisschen vom Slow Cinema, dass ich jetzt schon manche Filme gesehen habe, weil ich das Gefühl hatte, ja, die mochte ich. Aber ich kann, also es scheint für mich immer noch so ein Entscheidungsprozess zu sein, zu sagen, ja, ich finde das gut, obwohl es so sperrig ist oder weil ich jetzt doch was das Gefühl habe, ich kann mir das aneignen. Und deswegen finde ich es interessant, dass es diesen Begriff gibt, weil Sprache ist ja auch dazu da, etwas so zu kategorisieren, für sich verständlich zu machen, so wie, weiß ich nicht, wenn man, wenn ein Monster im Wald ist und man weiß nicht genau, was das ist, dann hat man vielleicht Angst, aber wenn man dann weiß, okay, wie bewegt es sich, wie heißt es, können wir es vielleicht sogar domestizieren, so dann wird das auf einmal so bearbeitbarer und so hatte ich das Gefühl, dass mit dem Begriff, ich jetzt verstehe, ah, das ist vielleicht eine Art des Filmemachens, dann kann ich da vielleicht anders drauf gucken, also quasi, diese Filme sind halt einfach so und du musst jetzt dazu eine Haltung entwickeln. Das ist nicht etwas völlig Unverständliches, was es so gibt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. So ein bisschen ist so mein Gedankengang immer noch dazu,
ja. Ich finde das interessant, weil es mir so anders ging, weil das für mich halt auch nichts war, dass ich mir erarbeiten musste, sondern so ein ganz intuitiver Zugang. Also ich glaube, die ersten Slow-Cinema-Filme, die ich gesehen habe, waren tatsächlich von Bellatar und kurz darauf dann von Tsai Ming-Yang und beiden haben mir irgendwie auch sowohl ästhetisch als auch einfach in ihrer Weltanschauung lagen mir einfach sehr nah. Ich fand diese Werke irgendwie wahnsinnig mitreißend, wahnsinnig berührend. Tsai Ming-Yang so in seiner Darstellung von so einer gewissen von Einsamkeit, von Verlorenheit, Bellatar in diesem sehr existenziell angehauchten, aber auch viel mit nicht einer Überwältigung, aber halt einfach einer großen kontemplativen Ruhe. Das waren einfach Filme, die sich mir einfach sofort, ohne auch eine Intellektualisierung vielleicht sogar, die kamen dann später, und auch ohne irgendwie einen akademisch-theoretischen Überbau sofort einfach als Kunstwerk erschlossen. Und das war dann auch weiterhin bei dieser, naja, ich finde es interessant, es ist natürlich keine offizielle Bewegung, aber ich sehe dann doch auch gewisse Verbindungspunkte. Also es sind oft Künstler, die aus so einem modernistischen Zugang herankommen, die aber auch oft einen politischen Zugang hatten, also jetzt Bellatar oder auch zum Beispiel Love Diaz, die ja, oder auch jemand wie Wang Bing oder so aus dem chinesischen Kino, der große Dokumentarfilmer, die oft eben mit dem Sichtbarmachen und auch mit dem Begleiten, mit dem Dasein eben so Tendenzen des Neorealismus so in die Gegenwart gebracht haben, aber eben verbunden natürlich halt mit einer neuen Vorstellung von Dauer, die aus dem digitalen Kino entsteht, aus der Tatsache, dass man quasi beliebig lang filmen kann, die dann eben begonnen haben, den Rhythmus von Leben über den von Plot zu stellen und auch ja so eine gewisse Verweigerungshaltung gegenüber dem Erzählkino natürlich auch drin hatten, die gleichzeitig als Kontrast stehen, aber für mich auch immer wieder irgendwie sehr viel Anknüpfpunkte haben mit dem, was eben vorher besteht. Also ich finde sie, also natürlich hat Christian in gewisser Weise recht, sie sind an irgendeinem Punkt auch ein Endpunkt für eine bestimmte Art von Kino, für eine bestimmte Art von Modernismus, für eine bestimmte Art, die Welt zu betrachten und darzustellen und einzufangen und eben nicht zu zersplittern und zu fragmentieren. Aber ja, wie um das zusammenzufassen, ja, ich fand, das waren Regisseure, die haben mich immer einfach sehr unmittelbar berührt. Und alles, was du beschreibst, was mit aneignen und was auch mit vielleicht so, die sich nehmen als Gegenhaltung zu etwas, das kam dann, wenn, später.
Also Tendenzen des Neorealismus, damit meinst du ganz kurz, meinst du so ein bisschen auch diese Fokussierung auf das Alltägliche, auch auf so
genau,
Menschen,
auch diese Idee,
normalerweise nicht so erzählt werden.
Genau, auch so diese Idee, dass da oft Amateurdarsteller sind oder Leute, die sich selbst spielen, das sind ja auch Ideen aus dieser Zeit, auch diese Tendenz hin vielleicht zu einem ruralen und nicht zu einem urbanen Kontext, also dieses Ländliche. Also natürlich gibt's auch Regisseure wie Simon Yang, die ganz klar in Städten und in dem Fall halt in Taipei verhaftet sind, aber es gibt ja so eine Tendenz zu einem Rückzug nicht ins Hinterland, sondern so zu einem Ort, wo man bestimmten Tendenzen der Gegenwart nicht hofft zu entkommen, aber wo vielleicht so ein Gegenraum entstehen kann. Und ich glaube, das ist so eine Tendenz, die aus dem Neorealismus in Teilen eben da hineingetragen ist. Aber das ist ja auch nur ein Bezugspunkt. Also ich glaube, auch jemand wie zum Beispiel Antonioni ist sicher ein wichtiger Bezugspunkt. Oder auch jemand, der dann stärker das Poetische, das Überhöhende eben herausstellt, wie Tarkowski. Ich glaube, gemeinsam ist ihnen vor allen Dingen halt dieses Kontemplative, die Idee, dass er dich mit einem Bild allein lässt, dass er dir Zeit gibt mit diesem Bild.
Und das ist hier ganz wichtig, glaube ich. Dieses Kontemplative. Wir hatten Christian, du hast es vorhin angesprochen, dieses Slow Cinema. Okay, du hast halt einen Begriff, aber du wehrst dich halt doch noch ein bisschen gegen diese Filme. Und warum ist das der Fall? Das passiert bei sehr vielen Menschen und es passiert, weil man diese Filme als slow, als langsam beschreibt. Und keiner möchte wirklich dieses Langsame. Und was ich in diesen Jahren gemerkt habe, ist, dass wenn man diese Filme als kontemplativ beschreibt, sind die Menschen sehr viel offener und sehr viel öfter bereit, sich diese Filme anzuschauen, als wenn man sie als langsam beschreibt. Auch das ist irgendwie... Deshalb glaube ich, dass es so viele Filmemacher heutzutage gibt, und Bellatar ist einer davon, die sich halt gegen diesen Begriff Slow Cinema wehren, weil es natürlich sehr viele Menschen nicht gerade dazu überzeugt, ins Kino zu gehen. Und wenn man dann natürlich auch noch einen Film wie die von Love Diaz hat, der 8 Stunden, 10 Stunden oder 11 Stunden geht, oder bei Wang Bing 14 Stunden, das ist dann natürlich nochmal was ganz anderes. Also dieses Kontemplative, das ist sehr, sehr interessant, und es gibt diesen Begriff kontemplatives Kino auch. Und letztendlich überschneidet sich das wirklich in allen Bereichen mit Slow Cinema. Es ist halt nur ein anderer Begriff, was für mich sehr wichtig ist, da stimme ich mit Lukas überein, ist dieser intuitive Zugang. Irgendwie, ich hatte meinen ersten Film gesehen, und ich glaube, die ersten 3 Filme, die ich gesehen habe, die waren von Bellatar, und es war irgendwie intuitiv. Und was so attraktiv war für mich, war dieses Menschliche. Slow Cinema ist für mich ein menschliches Kino. Es hat nichts mit Special Effects oder mit Action zu tun. Es ist wirklich, es zeigt mir, wie es in uns drin aussieht. Es ist nicht das, was man an der Oberfläche sieht, sondern das, was in uns drin abläuft. Natürlich haben wir diese Charaktere, die sich von A nach B bewegen, die Dialoge haben. Aber irgendwie, und das ist bei Bellatar ganz, ganz wichtig, zeigt man auch das Innere des Menschen. Und das sieht man bei The Two in Horse halt, mit den Landschaften, die halt, dort gibt es nichts mehr. Dort steht ein einziger Baum. Mehr ist da nicht. Das spiegelt auch irgendwie die Seele des Menschen wider. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig und sehr attraktiv beim Slow Cinema. Auch das findet man in Filmen aus China, bei Simon Liang, aus Taiwan, Südamerika. Das findet man wirklich überall, dieser Spiegel der Menschenseele. Und weil wir gerade über Neorealismus gesprochen haben, Das habe ich mir genauer angeguckt, weil ich im Moment im Begriff bin, ein Buch fertig zu schreiben über Slow Cinema. Und was mich fasziniert hat, ist einfach sagen wir, diese Explosion an langsamem Kino nach dem Ende des Kalten Krieges. Also man hat wirklich zwei große Wellen von, naja, Slow Cinema. Nach 1945 hat man natürlich noch nicht von Slow Cinema gesprochen. Es war Neorealismus, wobei man sagen muss, dass Neorealismus natürlich nicht nur Italien war, aber es war nicht so global wie das heutige Slow Cinema. Und dann, wenn man sich die 90er Jahre anguckt, nachdem die Berliner Mauer gefallen ist und nachdem die Sowjetunion zu Ende kam, die 90er Jahre und Beginn der 2000er, man hatte wirklich eine regelrechte Explosion an langsamem Kino. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass das wirklich vielleicht nicht wirklich bewusst, aber trotzdem irgendwie doch eine Reaktion zu oder auf die politischen Bewegungen war.
Welche meinst du? Also auf welche politischen Ereignisse?
Halt das, naja, es gab halt einen riesengroßen Umbruch, ne, in 1989, 1990. Es war Irgendwie war dann plötzlich alles sehr global und der Kapitalismus ist explodiert. Irgendwie unser Leben wurde immer schneller. Die Technologie hat uns mehr zusammengebracht. Ich glaube, all das war irgendwie so ausschlaggebend für mehr langsames Kino.
Ich denke, es ist natürlich auch in Teilen eine Reaktion. Man hat gerade Anfang der 2000er, aber auch in den 90ern ja auch noch mal ein Kino, das in so einer Post-MTV, in einer Post-Musik-Videoschnitt-Generation schneller wird. Auch nachweislich, wenn man sich bei jemandem wie David Bordwell oder so all diesen. Also da kann man natürlich immer darüber diskutieren, wie sehr halt dieses Quantifizieren da Sinn ergibt, aber wo die Schnittfrequenzen einfach deutlich schneller wird. Also ich glaube, wir merken ja, also wir haben ja als Kinogänger so bestimmte Symbolfilme, also zum Beispiel diese Bourne-Filme, diese unglaublich schnell geschnittenen, oder man holt ja auch immer wieder zum Beispiel sowas wie Taken raus und hat dann diese Aufnahme, wo er in irgendwie 18 Schnitten über einen Zaun klettert und so.
Ja.
Und ich glaube, oder halt natürlich auch Maximalisten einfach wie Tony Scott oder Michael Bay, Leute, die eben für eine ganz bestimmte Form des Kinos stehen. Und ich denke, in Teilen ist es auch eine Reaktion, ein Gegenstück zu sowas, eine Reaktion auf zersplitternde Aufmerksamkeiten, Rückbesinnen, Versuch von Konzentration, auch natürlich in Rückbesinnung von theoretischer Natur auf jemanden wie Siegfried Karkauer mit dem, naja, dem Erretten von der physischen Wirklichkeit. Und ich denke, es ist in Teilen auch der Gedanke, dass das Kino eine neue Funktion bekommt. In der Anfangsphase, in der Stummfilmzeit, war das Kino etwas, das als neues Medium die Geschwindigkeit der Welt bewahren konnte, das uns als einziges im Gegensatz zur Literatur oder zur Malerei wirklich das Leben in seiner neuen brachialen Geschwindigkeit erfassen konnte. Also das sieht man ja bei diesen ganzen Autoren der Weimarer Zeit, Bela Belasch zum Beispiel oder Krakauer eben. Und jetzt bekommt es eine neue Funktion. Es ist auf einmal ein langsames Medium im Vergleich zum Beispiel zum Videospiel, zum sozialen Netzwerk, die einfach noch mal unglaublich schneller sind. Und es bekommt eine neue Funktion. Und das liegt eben zum Teil, so finden es diese Künstler für sich, in Langsamkeit, in einer neuen Zeiterfahrung, in einer Verlangsamung von Sinneswahrnehmung, in der Konzentration. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, die diese Künstler eben als ihr politisches und als ihr ästhetisches Projekt begreifen.
Das finde ich spannend auf jeden Fall. Ne? Also wenn man sich genau wie den Zai Ming-Yang-Film Days, den wir gesehen haben, ne? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal quasi im richtigen Leben so lange an eine Wand vielleicht gestarrt habe, wie als ich den Film gesehen habe tatsächlich, ne? Also das ist tatsächlich interessant, weil du immer wieder ja Zerstreuung hast, die irgendwas nehmen kannst. Ich würde mal trotzdem euch fragen, was ihr von diesem vielleicht naiven Vorwurf haltet, den man aber doch oft auch mal so hört bei Nicht-Eingeweihten, auch wie bei mir, dass ich, und da würde ich sagen, da steht zum Beispiel Bellatars Turiner Pferd, auf das wir gleich noch kommen, dagegen. Aber oft habe ich so diesen Vorwurf im Kopf, Slow Cinema ist aber auch einfach zu machen. Also man stellt irgendwo eine Kamera hin und dann filmt man halt irgendwas 10 Minuten lang und wenn man davon halt genug Szenen aneinander macht, hat man halt seinen 3-stündigen Film und fertig. Also das ist ja bei Bellatar und dem Turin-Effekt überhaupt nicht so, weil da haben wir ja unglaublich eindrucksvolle Szenen, auch Kamerafahrten und so weiter. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass bei Slow Cinema es manchen so geht wie bei so abstrakter Kunst, bei der es ja eben nicht mehr darum geht, ein impressionistisches Gemälde zu malen, sondern dass es halt, dass man gerade in der Reduktion auch eine Aussage treffen will, aber dass man damit eben viele Leute vor den Kopf stößt, die dann sagen, ja gut, das kann ich auch jetzt in irgendeine Küche eine Kamera hinstellen, wie zum Beispiel bei Days, und dann kocht sich halt jemand, macht jemand einen Salat zum Beispiel.
Ja gut, aber diesen reaktionären Impuls, wie du gerade beschreibst, diesen kunstfeindlichen Impuls, den gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Also du merkst ja auch heute noch, ein Marcel Duchamp mit seiner Fontaine ist immer noch irgendwie ein Grund, um wütende YouTube-Videos zu machen und zu sagen, ja, da kam der Untergang. Und ich glaube, das ist halt dann einfach nur eine neue Erscheinungsform. Und ich meine, es gibt ja wirklich genug Künstler, die dir sehr deutlich zeigen, dass das natürlich ganz eindeutig nicht so ist. Und selbst wenn, könnte man sagen, hey, wieso darf Kunst nicht eine intellektuelle oder eine konzeptionelle Übung sein? Also ich meine, das ist natürlich, sagen wir es mal so, das sind einfach ja nur Diskussionen, die wir schon hatten. Also bei Andy Warhol, wenn da 8 Stunden Leute beim Schlafen gezeigt werden, da sind die Leute wütend aus dem Kino gegangen, da ist und haben irgendwie Jonas Mekes an der Kasse verprügeln wollen irgendwie. Das schreibt er ja sehr eindrucksvoll in irgendwie seinen Aufzeichnungen. Und ich glaube, das sind einfach halt Impulse, die immer schon da sind. Und ich glaube, man kann den Leuten dann auch genug Filme wie zum Beispiel diesen zeigen und sagen, hey, das ist nicht so. Und über Kunst kann man immer diskutieren. Und irgendwie, wenn Leute halt sagen, mir gefällt das nicht, dann ist das ja immer noch ein legitimer Zugang. Aber ich finde, da muss man dann mehr bieten als halt diesen sehr alten Satz von, ja, das könnte ja auch mein Kind machen oder das könnte ja auch ich machen. Und dann komme ich zu einem Punkt, wo ich sage, ja, hast du nicht und hast du nicht in der Form und mach mal. Und wenn es genauso gut ist, hey, umso besser.
Ja, genau. Es ist, ich finde, man muss auch wirklich einen deutlichen Unterschied machen zwischen diesem narrativen Slow Cinema und natürlich dem experimentalen. Also ich habe ja als Kuratorin von Tao Films, der Slow Cinema Video on Demand Plattform, sehr, sehr viele Filme gesehen, also langsame Filme. Und es gibt tatsächlich leider viele Filmemacher, die denken, wenn sie ihre Kamera hinstellen und das einfach 13 Mal machen und das zusammenschneiden, dann ergibt sich daraus ein sehr guter, langsamer Film. Darum geht es aber bei Slow Cinema nicht. Also bei diesem narrativen Slow Cinema musst du auch wirklich eine Geschichte erzählen. Du kannst nicht einfach die Kamera irgendwo hinstellen und dann, natürlich musst du beispielsweise wie bei Tsai Ming-liang jemanden filmen, wenn er auf die Toilette geht oder wenn er einen Apfel isst oder was auch immer. Natürlich, aber das ist immer Teil eines großen Ganzen. Und dieses große Ganze, dieses, was ich vorhin mit menschlich beschrieben habe, das ist halt dieses Wichtige und das kann, finde ich, nicht jeder dieses menschliche Gefühl auf die große Leinwand zu bringen. Es ist unglaublich schwer, gegen dieses internationale, große, populäre Kino zu wehren. Und B, natürlich wirklich dieses Menschliche auf die Leinwand zu bringen. Und beim Menschlichen geht es nie darum, einfach nur die Kamera irgendwo hinzustellen und was zu filmen, sondern es geht immer darum, auch eine Geschichte zu erzählen. Und was bei Slow Cinema ganz wichtig ist, das sind diese Geschichten von den Menschen, die eigentlich sie sind unsichtbar in der Gesellschaft. Es sind Zurückgelassene, Zurückgebliebene. Und auch dafür muss man sich interessieren. Das ist ja auch so etwas, ne? Meistens, also als Gesellschaft lassen wir diese Menschen liegen. Da fällt mir ganz spontan Wang Bing ein, der Mann ohne Name. Ich weiß ja nicht, ob ihr beide diesen Film kennt. Vielleicht Lukas? Ja, ein älterer Mann, vielleicht in 50ern, 60er Jahren, er lebt in einer Höhle. Ja, er hat auch wirklich keinen Namen. Er redet so gut wie gar nicht. Das ist halt wirklich ein Zurückgelassener in der chinesischen Gesellschaft. Und Wang Bing macht sich halt die Arbeit, solche Menschen zu finden, Ne, weil, wie halt der Mann ohne Name, er versteckt sich in seiner Höhle. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur, ja, ich stelle die Kamera hin. Es ist, ja.
Ich glaube, gerade bei Wang Bing zum Beispiel geht es ja auch sehr oft um halt einfach eine reine Zeugenschaft, um etwas dokumentieren im klassischen Sinne, um so eine gewisse Historizität. Also wenn man an sowas wie Dead Souls denkt, wo tatsächlich ein vergangene Morde, vergangene Grausamkeiten und auch der Tod, die irgendwie da verbleichenden Knochen nur noch wirklich eigentlich nur noch in diesem Film existieren. Also sie sind, also oft sind diese Filme der einzige Bezugspunkt zu Menschen, zu irgendeiner Wirklichkeit, zu einer breiteren Öffentlichkeit. Ich habe manchmal bei Regisseuren wie Wang Bing zum Beispiel, aber auch bei anderen, gerade ihrer dokumentarisch eingestellten Kameraden, so das Gefühl, diese Figuren werden in gewisser Weise, diese Menschen werden oft erst wirklich für viele in dem Moment, in dem sie durch die Kamera eben eine Realität verliehen bekommen. Und das ist, glaube ich, halt auch etwas, das auch durch diese Länge passiert, dadurch, dass man den Raum gibt oder so. Also zum Beispiel auch bei, wie hieß der Wang Bing-Film davor, Miss Fang, die eben so vor ihrem Tod und in ihrem Tod dokumentiert wird. Also ein Dokument, aber auch des familiären Zusammenkommens, sowohl in seiner Grausamkeit als auch in seiner Schönheit. Also ich glaube, dass das vordringt in seinem Minimalismus zur Essenz von dem, was dokumentarischer Film eben zu leisten vermag.
Aber ist es nicht, also was mich daran interessieren würde, ist, aber hat das nicht so etwas von so, auch so Unterschichtskitsch, dass sich dann Intellektuelle ins Kino setzen und sich 7 Stunden lang eben dann das Leben der Unterschicht angucken, während die Leute, die abgebildet werden in den Filmen, wahrscheinlich gar keinen Zugang dazu hätten zu diesem Film? Also weiß man da was drüber, was eigentlich die Abgebildeten selber sagen? Also ist das nicht komisch, wenn man zum Beispiel Menschen aus einer sehr armen Schicht abbildet und dann sind die auf einmal auf der Berlinale und irgendwelche französischen Filmkritiker finden das alles ganz toll. Also da müssen sich ja manchmal die Leute denken, was ist hier eigentlich los?
Das finde ich spannend, weil ich habe vor 2 Tagen einen Film von Nanni Moretti gesehen, wo er aus seinem eigenen Leben erzählt und 3-mal fragen ihn Leute, ja, was interessiert das die Hausfrau aus Treviso oder den Schäfer aus den Abruzzen? Und in einer Szene später im Film kommen die dann zur Tür rein und sagen halt, der Film ist super. Das ist so ein bisschen, das finde ich eine sehr schöne Komödie, die auch sehr gut zu dem Thema passt. Golden Dreams oder so kann ich nur empfehlen von Nanni Moretti, aber ich glaube, die Regisseure sind zu einem großen Teil sich diesem Umstand bewusst und sagen aber auch, mein Kino zielt auf eine breite Öffentlichkeit ab. Man merkt das auch, finde ich, im Duktus, in der Sprache. Leute wie Love Diaz, Leute wie Bellatar sind keine versnobten Künstlertypen, sondern die haben was sehr Erdiges und sehr Direktes. Und so ein Love Diaz sagt ja auch, ja, hey, aus meinem Film, du kannst auch rausgehen und du kannst zur Arbeit gehen. Ein Arbeiter kann aus einem Film rausgehen und später wiederkommen und der ist immer noch da. Und du kannst mit deiner Freundin schlafen oder mit deinem Freund und mein Film lässt dich nicht im Stich. Der ist für alle. Also ich glaube, die haben alle so eine gewisse Tendenz zum Populistischen, zum Öffentlichen. Also jetzt nicht in einem negativen Sinne, sondern einfach, ich glaube nicht, dass die so schräg und seltsam sind, dass man da gar keinen Zugang findet. Und ich glaube auch, dass die auf eine Art und Weise gestaltet sind, die viele Leute erreicht, bei denen man das nicht erwarten würde. Und ich glaube, es ist auch immer so ein linksintellektueller Snobismus da drin, wenn man sagt, ja, aber für die da unten ist es ja gar nichts. Das ist nur für mich. Das ist ja genau die falsche Vorstellung. Ich glaube, ein Populismus im Kino kann auch einfach sein, ja, wir glauben, dass auch solche vermeintlich intellektuellen Filme für jeden da sein können.
Aber was macht denn diese Filme intellektuell? Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich euch über Intellekt sprechen höre. Was sagt euch denn, dass diese Filme halt für Intellektuelle sind?
Ja, dass ich mir nicht das ja, zu, also zum Beispiel dieses alte Bourdieu-Zitat, dass er sagt quasi, die höheren Schichten sind so an der Darstellung interessiert und die unteren Schichten in Anführungsstrichen sind am Dargestellten interessiert. Und ich hätte gedacht, dass eben jemand, der eh schon jetzt den ganzen Tag in der Fabrik arbeitet oder einen sehr monotonen Alltag hat, sich wahrscheinlich eben im Kino eher etwas anschaut, was flashiger ist, was aufregender ist und sich nicht einen 7-stündigen Film eben über die Fabrikarbeit wiederum wahrscheinlich vielleicht anschauen würde. Also ich könnte mir vorstellen, also selbst ich, der ja schon vielleicht mehr Zugang zu solcher Art von Filmen hat als jetzt andere Leute in meinem Freundeskreis und sowas, halte das ja immer noch für sperrig. Deswegen würde ich sagen, dass Leute, die hauptsächlich Fernsehen gucken oder hauptsächlich ins Kino gehen, das halt für ultrasperrig halten und sich fragen, was ist das für ein seltsamer Kunstfilm?
Aber in
außer
dem
das
Fall
ist jetzt wirklich über sie und sie sind da jetzt drin und sehen sich selber und sagen, klar, das ist mein Alltag.
Aber ich finde das interessant, betrachte mal das, was du gesagt hast, die kommen nach einem langen Tag von Arbeit aus der Fabrik, dann sind es ja in der Regel eher die äußeren Umstände, eher ihre Situation, die ihnen das verleidet, als einfach der Film selbst. Also ich glaube, in der Hinsicht kann man dann sagen, man muss vielleicht auf Zustände hinarbeiten und zustreben, die es jedem ermöglichen, an so etwas Freude zu empfinden. Ich finde, das ist ja etwas, das man bei Bourdieu dann eben als logische Konsequenz daraus lesen kann.
Lass uns doch mal vielleicht beispielhaft ein bisschen über einen Film reden, der dem Slow Cinema zugeschrieben wird. Ach, eine Sache würde ich euch noch fragen. Was ist denn der bekannteste oder einer der bekanntesten Filme? Oder weil ich finde, also Nadine hat vorhin gesagt, ja, wenn man dann sagt Bellatar und Tsai Myang, dann wissen schon alle Bescheid. Aber das ist ja auch schon eine sehr eingeweihte Gruppe, würde ich sagen, die diese Namen kennt. Also die sagt, ach klar, Bellatar und Tsai Myang zum Beispiel. Ist der bekannteste Name vielleicht Tarkovsky, der immer so ein bisschen auftaucht? Und der selbst der ist ja jemand, wo jetzt nicht jeder einen Tarkovsky-Film gesehen hat. Also gibt's so einen Slow Cinema-Film, wo auch vielleicht nicht Eingeweihte sagen würden, ah ja, klar, ich verstehe, was gemeint ist?
Dann würde ich auf jeden Fall Tarkovsky sagen. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt, ja, also ich habe sehr viele Leute getroffen, die Tarkovsky kennen und dann auch Bellatar, weil sich Bellatar so oft auf Tarkovsky beruft, sodass man vielleicht sogar natürlich zu Bellatar findet, wenn man sich mit den Filmen von Tarkovsky beschäftigt. Es ist halt, also wie gesagt, es hat sich sehr verändert. Als ich angefangen habe, über Slow Cinema zu schreiben, war neben Tarkovsky natürlich Bellatar die große Slow Cinema-Figur. Und ich glaube, dass auch wenn er heute immer noch, zumindest in Europa, der bekannteste Slow Cinema-Filmemacher ist, glaube ich, haben sich viele andere jetzt etabliert, die halt, naja, vielleicht nicht von dem Aspekt Slow Cinema zu diesen Filmen finden, aber vom Aspekt der Dokumentation. Wir haben über Wang Bing gesprochen. Ich kenne jemanden, der schreibt gerade eine Doktorarbeit über Wang Bing. Und es ist einfach faszinierend, sie beschäftigt sich mit Wang Bing seit Jahren und sie wusste überhaupt nicht, dass der unter diesem Begriff Slow Cinema auch existiert, sondern sie kam zu ihm als Interessent von Dokumentarfilmen und von der Geschichte Chinas und den momentanen Entwicklungen in China. Und ich, also Wang, es gibt viele Filmemacher, glaube ich, die sind bekannter als, also jetzt nur als Filmemacher und nicht unbedingt als Slow Cinema Filmemachers. Und ich glaube, Wang Bing mittlerweile ist einer der größten und der bekanntesten, würde ich tatsächlich sagen.
Ich glaube, was definitiv in den letzten Jahren passiert ist, ist, man merkt so ein bisschen einen Gang dieses Stils durch die Institutionen. Viele haben Preise gewonnen. Laf Diaz hat in Venedig gewonnen, Bellatar hat an der Berlinale zum Beispiel auch gewonnen hier mit diesem Film und so ab 2010, 2011 beginnen dann die Preise eben über diese Regisseure einzubrechen, sagen wir mal. Und ich glaube, das ist ja auch ein Fortschritt der letzten Jahre. Also jemand wie Laf Diaz hatte hier zuletzt einen Kinostart sogar mit The Woman Who Left. Das heißt, langsam kommen die tatsächlich dann auch sogar in Mainstream-Kinos durch. In Deutschland so ein Verleih wie Grand Film oder so. Natürlich ist das vereinzelt, aber man merkt einen Durchbruch zu sowas wie, ich würde jetzt sagen, natürlich nicht eine Mainstream, da hast du vollkommen recht, Christian, aber das ist bei Kunst ja sowieso oft eine Frage, wie weit die tatsächlich eine breite Öffentlichkeit erreicht. Aber zumindest sind diese Regisseure jetzt klar in einem cinephilen Mainstream zu verorten. Also als Kinofan, also als tatsächlicher Kinofan, weiß man mittlerweile diese Namen man kennt sie und man weiß sie auch zu schätzen. Und irgendwie, ich glaube, ihre Präsenz ist in den letzten Jahren definitiv gewachsen halt. Aber ich würde sagen, die großen Namen sind Bellatar, Lavdias, Tsai Ming-yang.
Bergmann wird manchmal auch noch damit reingezählt.
Ja, und Ozu und Antonioni und so. Aber ich finde, das ist halt natürlich einfach auch dadurch, dass man merkt, das ist ein sehr offener Begriff. Also ich habe auch gelesen, Leute zählen Carlos Regadas dazu und Sergei Losnitsa und Frederick Wiseman und so. Also alles Regisseure, die ich sehr schätze oder zumindest die ich teilweise genieße. Ich glaube, das ist ja auch gar nicht so besonders wichtig. Nützlich ist ja, dass man so eine ästhetische Kategorie hat, über die man diskutieren kann und bei der man fragen kann, ist die sinnvoll, ist die nicht sinnvoll. Ich glaube, über die genaue Zugehörigkeit zu diskutieren, ist irgendwie müßig.
Und bevor es weitergeht, gibt's hier wieder den Hinweis, dass Katz natürlich besonders gut nur durch eure Unterstützung funktioniert. Also ihr könnt dieses Projekt finanziell unterstützen. Einfach mal nachschauen auf steadyhq.com/katz. Dann habt ihr sofort Zugriff auf alle unsere Special-Folgen zu Kubrick, zu Malick und zu Lynch. Und Lukas und ich sitzen ja gerade an unserem großen Studio Ghibli Special, das wir dann Ende des Monats aufnehmen, zusammen mit Memo Jeftic. Also das kommt dann auch noch dazu. Falls ihr da Bock drauf habt, schaut mal auf unserer Steady-Seite nach. Falls ihr uns schon unterstützt, dann natürlich vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt weiter im Text. Genau, viele, viele Namen haben wir jetzt genannt. Normalerweise mache ich das nicht, weil ich denke, man muss jetzt nicht komplett alles immer aufschreiben und in die Podcast-Notes hauen. Aber ich werde bei dieser Folge mal schauen, dass ich beim Durchhören nochmal alle Regisseure, die ihr jetzt genannt habt, irgendwie da immerhin mal auftauchen.
Ja, das ist sicher
sinnvoll. Falls man nicht genau verstanden hat, wen ihr da überhaupt meint. Aber einer, den wir jetzt oft angesprochen haben, ist Bellatar, der so für Slow Cinema steht. Und der hat einen Film gemacht, The Turin Horse, das Turiner Pferd. Lukas, kannst du ein bisschen was dazu erzählen, zu Bellatar und diesem Film?
Ja, das wird jetzt natürlich auch nur kursorisch, aber ich denke, wie wir gerade schon rausgearbeitet, Bellatar ist wahrscheinlich immer noch der bekannteste, der einflussreichste Filmemacher des Slow Cinemas. 1955 im südungarischen Pécs geboren. Mit 14, so erzählt er in verschiedenen Interviews, bekam er eine 8mm-Kamera von seinem Vater geschenkt, aber er wollte eigentlich gar kein Filmemacher werden zuerst. Er kam eher über die Politik zum Filmemachen. Er war Teil der Linken, der fast radikalen, dem Maoismus irgendwie nahestehenden Bewegung in Ungarn und hat damals dann mit zwei Freunden ein Filmkollektiv gegründet, benannt nach Jean-Luc Godards Ziga-Vertov-Gruppe und hat dann seinen ersten Film gedreht, Heute verloren, ein Dokumentarfilm über Gastarbeiter, der einfach ihre Lebenssituation und irgendwie ihre Existenz irgendwie beschrieben hat. Und darüber kam er zum Film. Mit 20 wirkt er schon als Regieassistent an seinem ersten professionellen Projekt mit. Er verdient sich nebenher ein bisschen Geld als Schauspieler zum Teil, wenig erfolgreich, aber vor allen Dingen eben als Hafen- und Fabrikarbeiter von 73 bis 76. 4 Jahre nach seinem ersten Mitwirken an diesem Regieprojekt erscheint auch sein Debütfilm, 1977 gedreht, 1979 erschienen, Family Nest, ein sozialrealistisches Drama. Er verwehrt sich gegen diesen Begriff des Sozialrealismus, aber wie wir schon gehört haben, verwehrt er sich ja eigentlich gegen so ziemlich alle Begriffe. Ich weiß gar nicht, ob das deshalb so sinnvoll ist, das hervorzuheben. Und da geht es vor allen Dingen um...
Muss man sagen, machen ja aber eigentlich auch fast alle immer eben. Überall. Ne?
Wer lässt
also
sich
bis
schon
zu Linkin Park, die gesagt haben, sie haben nicht New Metal gemacht. verwehrt man sich immer über ja. gegen den Genrebegriff.
Ja, ich würde sagen...
Als richtiger Künstler.
Family Nest ist so sein Namm, wenn man das so übertragen will. es geht vor allen Dingen, würde ich sagen, um die Wohnungsnot in Ungarn, um eine Familie, die an der Enge ihres Lebens irgendwie zerbricht, besetzt mit Amateurschauspielern. Und über dieses Projekt kommt er tatsächlich dann auch, ohne irgendwie dann guten Zugang zu haben. Er ist vorher schon verhaftet worden für seinen Aktivismus, war eigentlich verwehrt zu studieren, aber er schafft es dann doch noch ab 78 an die Universität für Theater und Filmkunst in Budapest. Bei seinem Abschluss hat er im Gegensatz zu seinen Kommilitonen schon 3 Langfilme fertig, darunter The Outsider von 81 über einen sehr schroffen Geiger. Das ist seine erste Zusammenarbeit mit seiner langjährigen künstlerischen und privaten Partnerin Agnes Ranitz, die eigentlich bei allen seinen Filmen ab 2000 Co-Regisseurin ist. Man merkt sowieso bei Bellatar, dass er diesem Gedanken des kollektiven Filmemachens oder dieses zumindest kollaborativen Filmemachens nie abgeschworen hat, dass das ganz zentral ist. Und auch einen anderen Aspekt seines Schaffens merkt man schon sehr früh bei einer Fernsehinszenierung von Shakespeares Macbeth von 82, ist der gesamte Film, das ganze Stück, in gerade mal 2 Einstellungen gedreht. Und diese sehr langen Plansequenzen werden auch ein wichtiges, prägendes Element. Noch etwas, gegen das er sich verweigert, das ich aber jetzt trotzdem mal mache. Seine Karriere kann man so ein bisschen in 2 Teile unterteilen. Diese erste sozialrealistische, die auch zum großen Teil mit dieser Studien- und Lernzeit zusammenfällt, geboren aus dem Aktivismus bis Autumn Almanac von 1984 und dann eben die danach ab 88 und ab Damnation, in dem dann eben sein heute berühmter Stil, sein Slow Cinema Stil hervortritt. Und ich glaube, mit diesem Film tritt dann auch zum ersten Mal ein anderer wichtiger Kollaborateur in sein Leben, der Autor Laszlo Krasznahorkai, ein wahnsinnig düsterer, dystopischer Autor, sehr postmodern orientiert. Ich könnte jetzt hier aus seinem Buch was zitieren, aber so viel Zeit haben wir nicht. Diese Sätze sind sehr lang in der Regel, also zum Beispiel in Satan Tango. Und damit haben wir auch so eine literarische Entsprechung bei ihm von dem, was eben dann auch Bellatar mit seinen Filmen macht. Und Krasznahorkai schreibt dann auch für seine folgenden 5 Filme, seine berühmten Filme, die Drehbücher. Das sind dann zuerst nach Damnation der 7,5 Stunden lange Satan Tango von 1994 über ein verlorenes, halb verlassenes Dorf und ihre Hoffnung auf einen Erlöser, die nicht so ganz erfüllt wird. Dann die düstere Faschismusparabel, die Werkmeisterschen Harmonien von 2000, dann The Man from London aus dem Jahr 2007, wohl sein einziger Film mit einem klassischen großen Star, nämlich mit Tilda Swinton, die ja schon ein bisschen dafür bekannt ist, dass sie gerne mit allen großen Regisseuren des Weltkinos zusammenarbeitet. Und zuletzt, sein letzter Film, oder sagen wir sein bislang letzter Film, ist dann 2012 dieser hier, The Turin Horse, mit dem er sich vom Spielfilm verabschiedet. Er erklärt seinen Rücktritt und eröffnet eine Filmschule zuerst. Die hat unter anderem Absolventen später wie Laszlo Nemes, der Son of Saul gedreht hat. Aber er macht auch eben viele verschiedene andere Arbeiten. Er lässt Sachen restaurieren, er macht Videoarbeiten. Zum Beispiel hat er in Ungarn in Ungarn und ich glaube vor allen Dingen in Österreich, in Wien, dann später Obdachlose gefilmt, daraus Videoarbeiten gemacht, und er wird in anderen Bereichen umtriebig. Ob er nochmal einen Film macht, das sehen wir dann. Für mich persönlich sind gerade diese letzten 5 Filme auch immer so ein ewiges Hin und Her, vor allen Dingen so ein Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, um das Beispiel zu nennen. Satan Tango endet mit dem langsamen Vernageln eines Fensters, der ganze Film verschwindet so im Schatten, und die Werkmeisterschen Harmonie beginnt dann damit, dass mit dem Protagonisten beim Sonnenaufgang das Licht so in diese Welt zurückkehrt. Und auch hier das Turiner Pferd ist ja in dieser sechstägigen Anti-Genesis, dieser umgekehrten Schöpfungsgeschichte, so ein langsames Verschwinden der Welt, so ein langsames Versinken im Schatten. Und mir schien diese Filme immer so ein Auf und Ab, so ein Pulsieren zwischen Innen und Außen und zwischen Licht und Schatten. Aber ich glaube, das Konkrete und den Stil und die tatsächliche Erfahrung, das Phänomen dieser Filme, das können wir dann am ersten jetzt an das Turiner Pferd besprechen.
Ja, wow. Also ich weiß noch, du hast dich gefragt, ob kannst du was zum Film sagen? Hast du so zurückgeschrieben. Ja, da ist ja gar nicht so viel zu erzählen. Eigentlich, du meinst, da kannst ja noch ein bisschen was zu Bellatar sagen. Das hätte man ja abdrucken können. Ich bin fast gewillt, dir hier jetzt dafür zu bezahlen.
Das nehme ich gern sofort. Nein, aber ich sage dann vielleicht jetzt auch noch 2 Sätze kurz zu der Handlung jetzt von dem Film. Beginnt mit einer Anekdote über Friedrich Nietzsche, der angeblich, oder also das ist so halb apokryphisch, 1989 ein Pferd in Turin vor seinem zornigen Kutscher gerettet haben soll. Und kurz danach
1889 wahrscheinlich, ne?
1889, was habe ich gesagt? 1989, wir wissen alle, damals als Nietzsche, kurz vor dem Mauerfall.
Nietzsche, der große Intellektuelle der 80s, ja.
Einfach kultig auch. Ja. Popliterat damals. Nein, 1889, genau, ein Pferd vor seinem zornigen Kutscher schützt und kurz danach dann eben in geistiger Umnachtung versinkt. Und der Erzähler endet dann damit, wo dieses Pferd dann eben jetzt ist, das weiß man nicht. Und aber er schneidet dann auf ein ganz anderes Pferd, das wahrscheinlich nicht viel mit dem zu tun hat. Und dieses Pferd wird von einem alternden Kartoffelbauer namens Ohlensdorf, gespielt von dem Bellatar-Stammschaumspieler Janosch Derschki, von durch einen Sturm getrieben. Und dann begleitet der Film eben 6 Tage lang diesen halbseitig gelähmten Kartoffelbauern Ohlensdorf und eben seine Tochter Erika Bock, die auch in vielen von Tars Filmen mitgespielt hat, ja, durch ihren wahnsinnig trübsinnigen Alltag. Sie stehen morgens auf, die Tochter kleidet den Vater ein, sie trinken Obstbrand, dann holen sie Wasser oder sie holt Wasser, sie kochen Kartoffeln, schauen ein bisschen aus dem Fenster, schauen sich diesen endlosen Sturm da draußen an und gehen dann schlafen. Einmal kommt ein Nachbar vorbei und erzählt von der Zerstörung einer nahen Stadt und dem Übel der Welt. Ohlendorf verjagt ihn dann irgendwie relativ unfreundlich, und dann kommen später sogenannte Zigeuner, mach das hier in Anführungszeichen mal, um aus ihrem Brunnen zu trinken, auch die verjagen sie. Dann versinkt ihr Leben eben über die Zeit nach und nach in metaphorischer und tatsächlicher Dunkelheit. Sie sind total unterernährt, ihr Brunnen versiegt, das Pferd hört auf zu fressen. Es ist so eine Art Weltuntergang.
Ja.
Ich habe da überhaupt gar nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, ich kann ja mal ganz kurz sagen, so als jemand, der nicht eingeweiht ist und nur von dem Film gehört hatte, dass das, ich musste ein bisschen an, also von der Soundkulisse her, ein bisschen an Eraserhead von David Lynch denken. Also es knackt und pfeift aus allen Löchern in diesem Film. Und ich finde den, also ihr habt ja vorhin, oder wir haben ja lange darüber geredet vorhin, ne, ist das irgendwie ein intellektualistisches Kino oder findet man dazu einen ganz klaren sinnlichen Zugang? Und bei mir war hier auf jeden Fall Zweiteres der Fall. Also ich finde, man sieht diesen Film und ist völlig geplättet davon, obwohl ja nur diese 2 Leute und dieses Pferd und diese Hütte eigentlich gezeigt werden, ne? Es liegt wahrscheinlich auch an dem, quasi diesen einen Geigensong, der die ganze Zeit immer und immer wieder gespielt wird, der wirklich, ja. Ich hab den immer aus Scheiß jetzt so im Homeoffice manchmal im Hintergrund angemacht. Man fühlt sich wirklich wie der größte Sklave seiner Existenz, wenn dieses Lied im Hintergrund kommt. Es hat fast ein bisschen etwas Episches. Und diese, also allein diese erste Einstellung, dieses Pferd da durch den Wind gepeitscht wird und auch sowieso diese ganzen Partikel, die da in der Luft sind und alle dieses Windgestöber und so, das ist wirklich, finde ich, total vereinnahmend und beeindruckend, wenn man das sieht. Und es ist so ein Film, bei dem man sich, ne, vielleicht, wenn man keinen Zugang hat, trotzdem vielleicht irgendwann so denkt, okay, ja, warum war das so lang? Was wollte mir der Regisseur damit sagen? Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der einen total starken Eindruck hinterlässt. Also ich glaube, nachdem man den gesehen hat, wird man sich auch noch Jahre später daran erinnern können, wie war das da, wie war die Situation, als wäre man da wirklich mit gewesen, auch in diesem Haus. Also ich fand das sinnlich total beeindruckend, erstmal so als Neuling.
Ja, und das, ich hatte Gott sei Dank die Möglichkeit, Tars Filme so mehr oder weniger chronologisch zu sehen. Und wenn man dann wirklich am Ende dieses Turiner Pferd sieht, es ist noch viel beeindruckender. Es ist einfach, Lukas hat vorhin von einem Auf und Ab gesprochen. Und bis zu einem bestimmten Punkt verstehe ich das, und ich gehe da auch mit. Für mich auf der anderen Seite, was wichtiger ist oder was für mich wirklich herausstand, war so dieses Radikale. Über die Jahre wurde Tar immer radikaler, immer minimalistischer. Er hat immer mehr Elemente weggelassen. Am Ende beim Turiner Pferd ist halt wirklich nichts mehr übrig. Also selbst die Landschaft ist wirklich komplett leer. Wie ich vorhin bereits gesagt habe, es gibt einen Baum mehr nicht, das Pferd stirbt, du hast nur noch zwei Protagonisten. Das ist beispielsweise bei Satan Tango nicht der Fall und auch bei Werkmeister Harmony nicht. Du hast wirklich ein Ensemble von Charakteren. Und bei The Truant Horse hat er wirklich alles Nicht-Essentielle weggelassen. Und das war so dieser, also das ist wirklich sein radikalster und sein minimalistischster Film. Und für mich war dieser Film irgendwie auch eine logische Konsequenz von allen seinen vorherigen Filmen. Es hätte irgendwie nicht anders sein können. Der letzte Film, er musste so sein. Und das habe ich bei Tsai Ming-liang auch. Ich möchte jetzt nicht wieder zu Tsai Ming-liang zurück, aber man sieht dort dieselbe Entwicklung. Denn auch Tsai Ming-liang hat eigentlich gesagt, er macht keine Filme mehr, bis jetzt zum Berlinale-Film. Aber auch dort hat man dieselbe Entwicklung, dass er wirklich immer mehr Elemente weglässt Und am Ende bei Stray Dogs, was bis diesem Jahr eigentlich sein letzter Featurefilm war, dass es wirklich absolut minimalistisch ist und aber auch überhaupt keine Hoffnung. Und ich glaube, bei The Truant Horse, was mich so geplättet hat, war wirklich diese Hoffnungslosigkeit. Also ich habe da nichts Positives gesehen. Es ist wirklich dieses, keine Hoffnung. Also es ist irgendwie, und jetzt, wenn man sich jetzt irgendwie diese Diskussion, sagen wir mal, über Klimaveränderung und so anhört, natürlich ist es ein ganz anderer Bereich, aber irgendwie, wie viel Hoffnung haben wir denn so als Menschheit? Ich möchte jetzt nicht super pessimistisch klingen, aber irgendwie hat Bellatar uns dort er hat mit dem Finger gezeigt und hat gesagt, hier, so ist es. Irgendwie ist da nicht furchtbar viel Hoffnung für uns als Menschheit noch am Horizont. Und das ist das, was mich persönlich auch so geplättet hat.
Ja, das finde ich interessant. Also das vor allem, da wollte ich eh drauf zu sprechen kommen, ich finde schön, dass du das jetzt so gesagt hast. Es ist ja interessant, dass wenn man jetzt sagt, es gibt Slow Cinema, was sind denn die bekannten Filme? Und dann heißt es ja The Truant Horse von 2012 oder 2011. Also es ist ja, der Film ist ja gar nicht so alt. Also das klingt so seltsam, dass man sagt, warum ist denn der jetzt irgendwie der so auch für ein Genre steht, wenn der doch so jung ist, obwohl das, oder ihr sagt ja, es ist kein Genre, aber diese Gattung oder was auch immer man dazu sagen will oder eine Art des Filmemachens. Warum steht dann eigentlich so ein junger Film jetzt dafür und nicht vielleicht ein viel älterer hauptsächlich? Und das finde ich interessant, dass du jetzt sagst, ja, das ist quasi, er reduziert immer weiter und geht immer weiter runter, bis nur noch so die letzte Essenz da ist. Und das kann man natürlich einerseits klar auf die Gesellschaft lesen, also auf die Menschheit an sich, aber natürlich, wie immer, auch auf das einzelne Menschenleben. Ne? Also was ich ganz beeindruckend finde bei The Truant Horse ist, dass man macht immer so das Gleiche, dieses Ritualisierte, ne? Also wie sie den Vater jeden Tag anzieht und auszieht, wie sie die Kartoffeln kocht, wie sie das Essen, so, es passiert immer das Gleiche und das Gleiche und wir sind so im Trott drin und irgendwann ist es auf einmal vorbei. Und ich finde, es gibt auch dieses Dylan Thomas-Gedicht, was auch bei Interstellar vorkommt, dieses Rage, Rage Against the Dying of the Light. Das passiert hier nicht. Ne? Also die sind ganz am Ende, als dann sogar das Licht noch ausgeht und die Lampe ausgeht, da sagt sie sagt sowas sinngemäß wie, ja, was ist eigentlich gerade los? Selbst die Glut ist nicht mehr an. Und das wirkt wie so ein schlechter Tag gehabt. So, was ist eigentlich gerade los irgendwie? Das Wasser ist weg, das Pferd stirbt und jetzt ist nicht mehr das Licht an. Und das, finde ich, ist so bleak an diesem Film, dass sie nicht mal sich... Da ist kein großer Streit oder irgendwas, sondern es ist dann einfach vorbei. Ja, was ist eigentlich gerade los? Das hat mich richtig gekriegt dann so nach 2,5 Stunden, diese letzte Szene so.
Es ist einfach eine Akzeptanz da. Also das ist generell bei Bellatar so, dass man eigentlich sehr wenige Charaktere hat oder Protagonisten, die sich gegen etwas wehren. Also am Anfang findet man es noch, gerade in der Trilogie, wie man es nennen möchte, aus dem Sozialrealismus. Aber nachher wehren sich die Protagonisten immer weniger gegen das Äußere. Ob es jetzt die Gesellschaft ist, ob es die Umwelt ist. Auch das ist sehr wichtig. Am Ende seiner Karriere ist einfach eine Akzeptanz bei den Protagonisten, die einen wirklich umhaut. Und Ich finde es, dieses, was du gerade angesprochen hast, diese Routine. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Film, der unser Leben besser widerspiegelt. Denn was machen wir denn jeden Tag? Ne? Es ist ja natürlich, wir essen mehr als nur eine Kartoffel mit ein bisschen Salz obendrauf, natürlich. Aber letztendlich ist jeder, aber letztendlich ist jeder Tag Routine. Wir machen jeden Tag eigentlich dasselbe. Es gibt sehr wenige Menschen, die jeden Tag etwas Neues erleben, wie es halt beispielsweise in einem Hollywood-Film gezeigt wird, ja. In The Truant Horse, dort wird wirklich klar, dass das ist genau unser Leben. Das ist so diese Routine. Und wir sind einfach so in diesem Trott drin, dass wir es aber auch nicht mehr ändern wollen oder nicht können, weil wir halt, ne, es sind so eingefahrene Schienen. Und das sieht man heutzutage immer wieder. Man braucht bloß so in die Gesellschaft zu schauen, ne? Gegen was wehren wir uns denn eigentlich heute noch? Ne? Eigentlich sind wir alle zu Hause und denken uns so, ja, es ist natürlich schade und das ist schlecht, man müsste was tun, aber eigentlich gehen wir alle zurück zu unserer Routine. Es ist jetzt egal, in welchem Bereich es ist. Aber das ist so, ich glaube, deshalb ist dieser Film halt so wirklich, dass der mit den Menschen bleibt, wenn sie das Kino verlassen. Irgendwie ist da dieser Spiegel unseres Selbst.
Vor allem, da kommen ja dann diese Figuren da an, um Wasser aus dem Brunnen zu holen. Und ja, die sagen ihr ja, glaube ich, auch noch, komm doch mit uns mit.
Ja.
Also es gibt ja noch diese Möglichkeit, das sich vielleicht auch von denen helfen zu lassen oder sowas. Aber das scheint völlig ausgeschlossen zu sein. Also diese, obwohl ja schon klar, ist ja von Anfang an klar, dass dieses Pferd es nicht mehr lange machen wird.
Ja.
Aber so richtig wird das nicht akzeptiert bei den beiden. Ja.
Aber was ich interessant, Entschuldigung, Lukas, ich möchte nur noch einen Punkt erwähnen. Was ich interessant finde, ist diese Zigeuner, in Anführungsstrichchen, dass die ein Buch da lassen. Und dass die Tochter anfängt, das ganz zaghaft zu lesen. Also sie hat Schwierigkeiten zu lesen. Sie hat vermutlich nie wirklich gelernt zu lesen. Aber dieses Buch ist trotzdem irgendwie, naja, es ist trotzdem noch eine Möglichkeit, sich aus diesem, naja, aus diesem Gefängnis zu befreien. Aber sie liest es halt nur einmal und packt es dann wieder weg und sie fasst es nicht mehr an. Und das ist genauso wie mit den Leuten, die ihr eben anbieten, naja, komm doch mit. Auch das lässt sie, ne, das stößt sie aus. Also das Buch finde ich so sehr faszinierend. Aber Lukas, Entschuldigung, ich hab dich.
So, das war's mit dieser Folge von Ja, Lukas.
Türenhorst. Nee, ist okay. Ich wollte auch gar nichts zu dem Film sagen. Ist in Ordnung. Nein, ich finde, ihr habt das in weiten Teilen ja schon sehr gut beschrieben. Es ist definitiv ein Film über das Ende, über einen Untergang und es ist auch selber ein Film, der einen Endpunkt darstellt, von einer gewissen Ästhetik, von einer gewissen Art zu arbeiten. Radikal auch insofern, glaube ich, dass zum einen, wie der es beschrieben hat, es gibt keine Hoffnung, aber es gibt auch, man hat ja sonst oft in dieser Art von Kunst, die halt irgendwie über das Erhabene funktioniert, die überwältigt, so das Gefühl, man wird wenigstens Teil dieses großen poetischen Ereignisses. Man wird irgendwie Teil der Apokalypse, von diesem glorreichen Untergang. Und hier, es ist so ein trauriger, verzweifelter, würdeloser Untergang. Also es sind, das finde ich auch ganz wichtig, diese Menschen werden nicht Teil dieses poetischen, metaphorischen um sie herum. Sie bleiben wahnsinnig prosaisch. Also sie sagen die ganze Zeit, ja, fick das hier oder so. Also auf dem, ich habe hier diese BFI Blu-ray und da ist es auch immer irgendwie fuck it und so. Also es bleiben wahnsinnig ruppige, nicht irgendwie sich in das schöne Große einfügende Menschen, die halt gerade dadurch sowas irgendwie Merkwürdiges, also ihr letzter Widerstand ist nicht Teil des Ereignisses zu werden. Und ich glaube, diese Untergänge, die hier passieren, die sind natürlich sehr flexibel einsetzbar. Also ich finde natürlich durch den Nietzsche-Bezug denkt man hier schnell an so eine gottlose Welt, an eine, die irgendwie den Glauben...
Ja, das habe ich mich gefragt, was hat das damit irgendwie auf sich mit dieser Nietzsche-Sache? Ja.
Naja, ich das ist dann halt die restlos vom toten Gott bevölkerte Welt, die vielleicht dadurch auch von Idealen, von Orientierung, von Zielen, von Moral befreit ist, nur dass es halt nicht wie bei Nietzsche was Positives, sondern was durch und durch Schreckliches ist in gewissen, also so eine, ja, also das ist vielleicht ein alter Begriff, aber dieses transzendental Obdachlose, dieses Bezuglose, es gibt hier keine Welt, von der man träumt. Ich glaube, das hängt natürlich auch so ein bisschen zusammen mit dem, was wir schon angesprochen haben, diese Welt nach dem Untergang des Kommunismus, diese, ja, Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte, das ist ja auch ein Ende der Geschichten, das ist ein Ende des Erzählens, das wir in diesem Film sehen, das Gefühl, es gibt keine Alternativen mehr, man kann nur noch eigentlich abwarten auf das Ende. Ich glaube, es ist natürlich auch ein sehr persönlicher Film, wenn man sich überlegt, die Situation, in der Bellatar zu diesem Zeitpunkt war, er hat kurz nach dem Erscheinen bei der Berlinale ein Interview mit dem Tagesspiegel damals gegeben, in dem er sagt, Viktor Orban ist unser Untergang, der muss weg, nicht ich muss weg, Viktor Orban muss weg. Und ich glaube, er sieht hier auch seine künstlerische Welt, alles, was vorher war, irgendwie zugrunde gehen halt. Also ich habe beim Kurzfilmfestival in Köln auch einen ungarischen Filmemacher getroffen, der aber ursprünglich aus dem Iran kam, der mir erzählte, ja, ich bin erst aus dem Iran abgehauen, als es da halt irgendwie unerträglich wurde, und dann irgendwie 2012 aus Ungarn. Das scheint auch für viele in dem Land, für viele Künstler, für linke Intellektuelle, ein Punkt auf No Return gewesen zu sein. Und ich glaube, es ist für ihn ein Endpunkt davon. Und es ist natürlich, glaube ich, auch ein Ende halt so des analogen Films, ein Untergang in das Digitale, in dieses leere Schwarze, das da am Ende, dieses ganz und gar Tote, das ohne flimmerndes Filmbild auskommt. Also ich glaube, es ist halt auch ganz stark ein Film über das Kino. Wir haben immer wieder diesen Fensterblick nach draußen, diese Welt, die da ist, die auf einmal dann später irgendwie so übergangslos mit den Menschen verbunden wird. Also ich glaube, es ist ein Film, in dem ganz viele Entwicklungen der Zeit zu Ende gebracht werden. Und man merkt, dass das der Versuch ist, ein finales Statement zu machen. Also ich finde, man sieht diesen Film und begreift sofort, warum Billatar danach gesagt hat, und jetzt ist Schluss. Denn man fragt sich, was soll noch kommen?
Ja, das stimmt. Das mit dem Digitalen ist eigentlich ganz interessant, weil was wir noch nicht angesprochen haben, ist, dass der Film ein analoger Film ist. Und das hat Billatar ja in seiner ganzen Karriere gemacht. Er ist wirklich bei analog geblieben. Und damit steht er eigentlich aus der Gruppe hervor, weil Slow Cinema ist eigentlich, das hatten wir schon erwähnt, mehr oder weniger digital. Gerade bei Wang Bing zum Beispiel. Ja, er nutzt seine kleine digitale Kamera und läuft dann den Menschen hinterher. Billatar hat sich diesem verweigert. Und er hat wirklich gesagt, ich bleibe bei analog bis zum Schluss. Und jede Einstellung ist natürlich so lange, wie der Film reicht. Ne? Das ist halt, das ist so, dass das auch das macht ihn wirklich speziell, dass er sagt, nein, ich mache bei dieser digitalen Revolution nicht mit, ich bleibe bei analog. Und wenn ich es irgendwann nicht mehr kann, naja, gut, dann mache ich keine Filme mehr. Das ist so auch dieses sehr Interessante bei ihm, finde ich.
Ich habe eine Frage an euch. Ich habe mir ein paar Kritiken aus der Erscheinungszeit durchgelesen, hier aus Deutschland, und habe zum Beispiel bei Thomas Assauer, ich glaube in der Zeit, und bei Rüdiger Suchsland mehrfach gelesen, das ist ein Film, dem man sich unterwerfen muss. Suchsland schreibt, ein Film, der Glauben und die Unterwerfung verlangt. Und bei Thomas Assauer klar auch, der neue Film des ungarischen Regisseurs Billatar hat die klare Absicht, den Zuschauer zu misshandeln und seinen Widerstand zu brechen. Der Zuschauer soll sich ergeben. Er soll das Kino mit erhobenen Händen verlassen und die wenigen Tage, die er noch zu leben hat, in Demut und Bescheidenheit verbringen. Habt ihr das so empfunden? War das ein Film, der euch unterworfen hat? Damit habe ich nämlich jetzt gerade dann beim so im Nachhinein so ein bisschen gerungen. Also in Teilen weiß ich gar nicht, ob ich das so ganz von mir weisen lässt, ob das nicht eine Erfahrung ist, der man sich irgendwie offenbaren muss. Aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass es auch, weil es einfach aus diesem Slow Cinema, weil das so ein inhärent beobachtendes, nicht zwingendes, nicht durch den Schnitt und durch Überbetonung lenkendes, durch Musik lenkendes und emotionalisierendes Kino ist, dass es dann doch ein sehr freies und offenes ist. Wie habt ihr das empfunden? Seid ihr dabei Assauer und Suchsland, oder könnt ihr verstehen, wenn ich sage, ich glaube, dass Slow Cinema etwas Freies, etwas hat, das uns selbst auswählen lässt, auch dadurch, dass es immer mit Tiefenschärfe arbeitet, dass es immer uns nicht oder meistens irgendwie nicht versteift, auf eine Form zu nehmen, sondern so ein bisschen orientiert eben an Gemälde und Fotografie auch eine Auswahl ermöglicht im Raum, halt das von dem, was wir sehen wollen.
Also Das ist ein großer Punkt, warum mir Slow Cinema so gefällt, weil ich mich halt nicht unterwerfen muss. Ich bin da ganz auf deiner Seite. Also für mich gibt es kein freieres Kino als Slow Cinema. Ich habe die Kontrolle. Und Kontrolle meine ich so, wir hatten ja über die langen Plansequenzen gesprochen. Der Regisseur sagt mir nicht, wo ich hinschauen soll. Ich kann den Protagonisten anschauen, das Buch auf dem Tisch anschauen. Ich bin komplett frei. Ich kann es aber auch anschauen, wie lange ich möchte.
Eine Frage, aber wird das durch den Minimalismus nicht so ein bisschen untergraben? Also wenn irgendwann nur noch eine Handlung oder ein Mensch da ist, bleibt dann wirklich noch eine Wahl? Das frage ich mich dann.
Naja, was Bei The Tourenhorse ja ist, die Routine wird nicht immer aus derselben Perspektive gezeigt, auch innerhalb des Hauses, sodass du trotzdem immer in jeder Szene etwas Neues zu sehen hast. Natürlich, die Protagonisten machen immer dasselbe, aber wie gesagt, du siehst es aus einer anderen Perspektive. Und damit bin ich wieder etwas freier und kann mir etwas anderes anschauen.
Ich fand das auch interessant in verschiedenen Interviews, auch mit dem Kameramann, war immer wieder dieser Gedanke, es ist eine denkende Kamera, die eben immer neue Positionen dazu einnimmt. Und das finde ich, was du am Anfang auch, Nadine, beschrieben hast, eben als, ich weiß die genaue Formulierung nicht mehr, aber es ging auch eben darum, dass irgendwie das so ein in sich Innenleben, seelenspiegelndes Kino ist. Das habe ich hier ganz stark empfunden, weil diese Position immer ganz stark gerade mit ihrem Denken, mit ihrem Empfinden zu tun hat. Also wenn es sich verengt und uns nur noch einen kleinen Teil der Welt zeigt und das als klar, als so ein Bild der Gefangenschaft entsteht ist, wenn es um Bewegung herum zum Beispiel bei einem Koffer bleibt, dann geht es nur noch um diesen Akt des Fliehens. Das haben wir ja auch noch nicht angesprochen, dass es hier einmal den Versuch gibt, wegzugehen und dass der natürlich, also man denkt dann vielleicht am ehesten an Beckett, an Warten auf Godot, man geht, aber man kommt zurück. Das ist wie bei Warten auf Godot von Wladimir Estragon, dass, ja, sie sagen, wir gehen jetzt und dann gehen sie aber doch nicht. Und dass hier immer so ein Denkprozess in diesen Bewegungen ist, dass die uns immer zeigen, wie diese Figuren gerade zu dem, was passiert, empfinden. Das habe ich ganz stark gesehen. Also, dass er, ja, das, also das ist ja eigentlich auch ironisch. Man verbindet ja in gewisser Weise Slow Cinema ja oft auch mit, ja, mit so Tableaus bei Love Diaz oder Zhai Ming-Yang sind es oft sehr statische Einstellungen. Dieser Film ist ja ungemein bewegt, also permanent eigentlich. Die Kamera tut immer etwas. Die ist fast so ein dritter Akteur hier im Raum. Und ich finde, das hindert ihn auch daran, in diesem Minimalismus zu erstarren. Und ich finde, das hilft auch dagegen, dass man sich unterwerfen muss, weil man selbst im Blick halt so aktiv, so geschäftig halt irgendwie ist.
Das macht
Ja, zu dieser
Bella,
Frage.
Entschuldigung. Nein, ich wollte nur kurz sagen, dass das halt Bellator ausmacht, wenn man sich sagen wir, die zweite Phase seiner Karriere anschaut. Die Kamera bewegt sich immer. Ob es jetzt quasi in The Two in Horse ist oder Werkmeister Harmonies, die Kamera ist ganz, ganz selten still. Und das ist normalerweise in Slow Cinema nicht der Fall. Also diese denkende Kamera ist etwas, was Bellator von Tarkovsky übernommen hat. Und diese denkende Kamera, die hatten wir ganz, ganz extrem in Tarkovskys Zerkalo, in Mirror, wo die Kamera wirklich komplett unabhängig war und sie hat sich bewegt, als ob sie halt selber schauen wollte, was sie halt sehen wollte, ne? Das war so ganz interessant und Bellator hat das übernommen.
Was ich übrigens auch spannend finde, weil.
Nein, jetzt möchte ich.
Okay, sorry, ich einen Punkt noch einwerfen, dann darfst du, okay? Was ich spannend finde, insofern, dass hier tatsächlich auch zu einem Medium, das dir, Christian, ja irgendwie noch mal näher liegt, als, glaube ich, uns, dem Videospielen Bezugspunkt gibt. Weil ich glaube, das ist immer wie in so einem Ego-Shooter am ehesten, wo das auch eine eigene persönliche Sicht ist, eine Bewegung da drin. Das sieht man ja auch an Regisseuren wie Gus Van Sant, der mit Filmen wie Elephant und Gary ganz klar inspiriert von Bellator, auch nach eigenen Angaben, so eine Kamera, die auf diese Weise sich bewegt und auf diese Weise Denk etabliert. Und ich denke dann immer so ein bisschen an sowas wie, ja, diese Walking-Simulatoren oder an Half-Life 2 oder so, wo man immer so um die Ereignisse, die passieren, so diese geskripteten Sachen, so ein bisschen herumläuft und selber den Blick einnimmt. Und so fühle ich mich immer in den Filmen von Bellator wie in einem von diesen Walking-Simulatoren. Und gerade das Laufen ist ja auch eine Tätigkeit, die eben in solchen Filmen ganz stark immer hervorgehoben wird. Also zum Beispiel ein Walker
Ja,
von Simon Yang.
also das ist mir so ein bisschen abgehoben, so diese Frage, muss man sich dem Film unterwerfen oder nicht? Da habe ich nicht so einen richtigen Standpunkt zu, aber das wollte ich eigentlich, ich habe es jetzt schon ganz oft gesagt, das wäre was, was ich noch so auf der Liste hatte, dass man merkt diese Kamerabewegung fast gar nicht. Ich habe den jetzt noch mal aufgemacht, den Film, und wenn man so quasi so im Zeitraffer da so durchgeht durch diesen Film, dann hat man da wirklich wunderschöne Kamerabewegungen und Plansequenzen, ne, wo zum Beispiel zwei Charaktere auf einmal ganz nah aneinander sind, dann zoomt die auf einmal raus, dann sieht man jemand anders, gut, es sind nur zwei, aber zum Beispiel er ist im Bett und die Kamera zoomt raus, dann sieht man sie am Tisch sitzen. Und Nadine, du hast es auch schon gesagt, das sind immer die gleichen Sachen, aber wir sehen die fast immer aus unterschiedlichen Einstellungen, und das sind ganz tolle Kamerabewegungen, finde ich, die er einem aber so unterjubelt, weil es halt so langsam erzählt ist. Also ich würde sagen, man merkt es vielleicht gar nicht unbedingt, wenn man den Film das erste Mal schaut, wie hier der Blick gelenkt wird, ne, also auch wenn diese Gäste da von außen kommen und durch das Fenster rausgefilmt wird. Ein bisschen war ich erinnert auch an Barry Lyndon mit diesen umgekehrten Zooms von Kubrick. Die gibt's ja auch mal so aus dem Fenster raus und so.
Gemäldehaft halt, ja.
Genau, so was Gemäldehaftes. Und das wollte ich auch noch sagen, der Film sieht wunderschön aus, ne? Also diese Einstellung, die er findet, das ist wirklich genial. Ich kann das kaum beschreiben, so ein bisschen, weil ich auch hier wieder an diese Fotografien von Sebastião Salgado so ein bisschen erinnert. Also wie viel, weiß ich nicht, Textur hier so in diesem Schwarz-Weiß-Bild drin ist, wie taktil das irgendwie ist, das fand ich auch irgendwie ganz beeindruckend und einen wunderschönen Film, ja.
Sehr zu empfehlen.
Ich finde tatsächlich auch eins, das ich vielleicht noch als, nicht als Interpretation, aber als persönliche Empfindung, es scheint mir auch ein Film, der sehr gut die Erfahrung einer Depression nachzeichnet zu sein. In der Art, wie er anfängt, die Welt kleiner werden zu lassen. Nach und nach und manchmal irgendwie fast graduell Aspekte des Lebens so zu verlieren, die Außenwelt zu verlieren und immer mehr auf sich selbst zusammengeworfen zu sein, zurückgeworfen zu sein, so ein Zusammenschrumpfen der Welt, ein langsames Verschwinden von allem in der Welt, was irgendeine Form von Sinn und Ordnung und Freude gibt, bis man eben zurückgeworfen ist, nur noch auf leere Hüllen, auf die reine Existenz, auf das Herumkratzen auf der rohen Kartoffel. Also das schien mir auch irgendwie so eine Ebene zu sein. Dieser Film ist ja sowieso, glaube ich, metaphorisch recht offen, auf die man ihn irgendwie lesen kann.
Guter Punkt ist da, finde ich, wenn man jetzt sagt, so Leute mit Depressionen oder auch so mit Angststörungen, jetzt auch in der Quarantäne, ne? Also Nadine, du hast gesagt, ihr dürft nur eine Stunde am Tag irgendwie raus und man darf irgendwie nur einen Kilometer sich bewegen. Ja. Dieses Innen und Außen ist in diesem Film ganz stark und spiegelt so ein bisschen, finde ich, jetzt diese Quarantäne-Existenz. Die sind ja in dem Haus und da ist es ja nicht so laut. Also da hört man so ganz leicht den Wind draußen pfeifen und dann geht die Wasser holen und auf einmal ist so clasht die Außenwelt da und so ist ja auch hier der Gang zum Supermarkt. Ah, okay, andere Menschen. Hier ist mal jetzt jemand anders. Oh Gott, schnell wieder zurück ins Haus. Aber das Haus ist eigentlich hier gar kein sicherer Hafen, sondern eigentlich der Untergang der Existenz. Also eigentlich wäre so die Verbindung zu den anderen irgendwie vielleicht auch ein Ausweg daraus. Aber in dem Film hier kann man es schon nicht mehr sehen. Und ich glaube, wenn man so wie jetzt auch in Corona so doll auf sich zurückgeworfen ist, wie manche, zum Beispiel wie ich jetzt alleine lebt oder sowas. Also konnte ich nur ein bisschen connecten, so mit dieser Stimmung, die der Film aufbaut. Obwohl es hier natürlich noch nicht so schlimm ist wieder.
Aber ich hätte dann übrigens auch noch so eine übergeordnete Frage an euch beide, wahrscheinlich vielleicht auch noch mal eher an Nadine. In den letzten Jahren gab es ja auch immer wieder so Aussagen wie, das Slow Cinema ist vielleicht irgendwie tatsächlich an seinem Endpunkt angekommen. Ich habe jetzt aus dem letzten Jahr ein Zitat von Paul Schrader gefunden, wo er gesagt hat, it's getting closer and closer to the art gallery and museum. It had a really interesting moment in the last 10 years. But now the novelty has worn off, and people are not as mesmerized as they were when the slowness was really being used as a new concept of film time. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass sich dieser Film wie so ein Endpunkt, wie so ein Untergang anfühlt. Was hat denn uns das Slow Cinema, wenn es einmal zu solchen Extremen, wie zum Beispiel bei Stray Dogs, wie hier bei das Turiner Pferd getrieben worden ist, noch zu sagen? Also wie verhindert es sich zu wiederholen? Was kommt noch? Also ich würde, ein Teilantwort ist natürlich, es geht natürlich weiter, diese Regisseure verschwinden nicht und sie finden immer neue Zugänge und neue mitreißende Stücke und sie brauchen ja gar nicht unbedingt die inhaltliche Innovation. Aber es ist ja auch jetzt ein arriviertes Kino. Wir haben darüber gesprochen, es hat Preise gewonnen. Bleibt der Schock von Slow Cinema der gleiche? Und wenn nicht, was muss passieren, damit er wiederkommt oder damit er weiter so existieren kann?
Puh, schwierige Frage. Also natürlich, Slow Cinema geht weiter. Und
ja, klar.
Als Paul Schrader diese Meinung von sich gegeben hat.
Ja, gut, Paul Schrader sagt viel Quatsch, wenn der Tag lang ist. Auf seinem Facebook-Account sammelt er jetzt gerade Brüste aus der Kunstgeschichte. Wenn man da teilnehmen möchte, darf man sich da gern auch einklinken.
Also er hatte mich auch tatsächlich mal kontaktiert per E-Mail und für sein Buch, was er neu aufgelegt hat,
Transcendental Cinema.
Ja, genau.
Komisches Buch.
Das Das hat sich dann aber schnell zerschlagen, weil er war irgendwie so von sich selbst überzeugt. Also er hat nach meiner Meinung gefragt, aber ich habe mit ihm nicht übereingestimmt und ja, irgendwie hat er dann versucht, mir seine Meinung aufzubinden über Slow Cinema. Und ich dachte mir so, nee, so nicht. Aber es ist halt, die Frage ist halt, ob Slow Cinema sich vergrößern muss. Ich glaube, was wir hier besprechen, ist, ob es eine große, dominante Kinoform sein muss oder werden muss, um zu überleben oder um noch weiter Menschen zu schockieren. Das ist auch dieses Problem, was wir gerade beim Slow Film Festival besprechen, wo ich halt Kuratorin bin. Wann wird das Festival zu groß? Weil irgendwann verliert sich dann auch so dieses Innovative und dieses Menschliche. Also wenn Slow Cinema jetzt so dominant wird, dann wird es sich verändern. Das ist ganz klar. Das hat man auch bei Love Diaz gesehen. The Woman Who Left ist kein traditioneller Love Diaz-Film. Und ich glaube, deshalb hat er auch diesen Kino-Release bekommen, weil dieser Film halt im Vergleich zu seinen vorigen Filmen halt relativ einfach ist. Und das zieht sich jetzt durch seine Karriere hindurch. Also je mehr Preise er bekommt, desto einfacher werden seine Filme. Und ich glaube, das ist wirklich die Gefahr. Slow Cinema wird untergehen, wenn es zu groß wird. Das sehe ich so ganz klar. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das sehe ich beim Festival, das habe ich auch bei Tao Films gesehen. Es gibt wirklich so viele unbekannte, unabhängige Filmemacher. Es ist relativ groß, aber man sieht es nicht. Und irgendwie finde ich das auch gut so. Also, ne, man kann natürlich, wie ich es gemacht habe, eine VOD-Plattform einrichten, um halt diese Filme zu zeigen. Aber für mich, also ich persönlich sehe eine Gefahr darin, wenn die Filme zu bekannt werden sollten, zu überhäuft werden mit Preisen und sie dann, sagen wir, normal werden. Da sehe ich die große Gefahr drin.
Ja, wie beim Retro-Gott. Hip-Hop lebt im Untergrund und stirbt in den Charts. ich weiß gar nicht. Ich finde das interessant. Also diese Tendenz, dieses Raunen vom Untergang, dieses Zugangs zum Kino, das gab's ja auch schon in Sight and Sound, gab's Texte darüber, dass das halt irgendwie jetzt auch eigentlich ausgespielt wäre. Und das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir stelle. Ich glaube ja, Formen und bestimmte Arten, die Welt zu zeigen, sind immer an eine Gesamtsituation gebunden, sind auch immer an politische Impulse gebunden. Wir haben irgendwie mit diesem Ende der Geschichte, mit Gedanken wie dem kapitalistischen Realismus, wo irgendwie kein Konflikt mehr zwischen Systemen ist, ja auch oft ein Angleichen von Stilen. Das Gefühl, dass nichts Neues mehr entsteht. Und das denke ich mir beim Kino, dass ja sowieso in gewisser Weise die breite Masse seinen Populus verliert, in Teilen auch gedacht. Also es setzt weniger Impulse, als es das noch vor Jahrzehnten getan hat. Und ich habe mich gefragt, muss da irgendeine Reaktion stattfinden? Muss es sich verändern? Ich glaube gar nicht, dass das Risiko bei Slow Cinema besteht, dass es plötzlich irgendwie mainstreamig wird, weil es eben einfach oft jetzt gerade durch schiere Länge immer noch zu sperrig bleibt, um jetzt eine reine Massenerfahrung zu wahren, sondern es wird immer was für Interessierte und für Liebhaber sein. Es wird das jetzt weniger, das halte ich für begrüßenswert, weil wenn jemand jetzt irgendwie durch diese neuen Filme Love Diaz entdeckt, dann wahrscheinlich auch die Möglichkeit da ist, dass er die alten nochmal schaut. Aber ich finde allgemein diese Diskussion spannend. Was muss das Kino jetzt in seiner Situation tun? Muss es? Ich habe bei Michael Szczynski vor kurzem einen interessanten Essay gelesen, der schrieb, wir brauchen jetzt ein nochmal schnelleres Kino, einer des Bombardements, eins, das so die Ideen des Futurismus einlöst, das gleich wird wie das Internet, wie diese anderen Medien, die es überholt haben. Und das Slow Cinema wäre ja der Gegengedanke. Das ist ein Ort, wo wir uns sammeln können. Ich denke dann auch eben an einen Theoretiker wie Hartmut Rosa, der ja auch immer über Zeitempfinden gesagt hat, der auch gesagt hat, wir müssen vielleicht die Gedanken von Marx vor allen Dingen über Zeit denken, über die Frage, geben wir unsere Zeit eben den Leuten, die steuern, die lenken und so. Und ich glaube, es gibt da gar keine Patentlösung, aber wir müssen sehen definitiv, dass all diese Künstler sich nicht ausruhen können. Also wer jetzt noch schafft im Slow Cinema, der muss immer neue Zugänge finden, der muss andere Herangehensweisen finden. Ich merke bei den Absolventen von Bellatars Filmschule wie Laszlo Nemes, da waren ja zum Beispiel neue Gedanken. Er, der dann diese ganze Schärfe herausnimmt und uns ganz auf eine Figur zurückwirft und so. Oder auch zum Beispiel, diese Filme, die jetzt anfangen, zum Beispiel mit Drohnen zu arbeiten oder die das Ganze in eine Einstellung versetzen und dann daraus irgendwie eine neue Ausdrucksform machen, die auch eine Orientierung an den Plansequenzen des Slow Cinemas haben. Also man merkt, dass das Slow Cinema einen Einfluss hatte, aber ich bin auch gespannt, was die Zukunft bringt, weil es in dem Stil, hatte Tsai Ming-yang wohl recht damit, dass es ein Endpunkt ist, dass man nicht so weitermachen kann und den gleichen Effekt erhoffen kann. Sorry, wenn das zu lang wird, wenn das zu lang war als Monolog, kannst du das auch gern rausschneiden.
Ja, nö, ich finde das gar nicht gut, wenn wir über Slow Cinema reden, wenn die Folge ein bisschen länger ist. Das ist für mich halt alles jetzt ein bisschen, also ne, für mich als Neuling jetzt sind das alles sehr nerdige Diskussionen. Ist das Slow Cinema am Ende? Was kann es da noch geben? So, was ist da noch die politische Relevanz? Was ich nur von mir sagen kann, ist, dass ich es immer ganz gut finde, wenn ich das Gefühl habe, der Film hat noch einen Knall. Da passiert noch irgendwas, was mich diese lange Zeit, die ich in dem Film gesessen habe, irgendwie anders reflektieren lässt. Das war sowohl bei Days so, der ja auf so einen Kulminationspunkt hinarbeitet, nachdem dann irgendwie alles anders ist. Und das war für mich auch bei The Turin Horse so, dass ich dann dachte, und deswegen habe ich mir das jetzt auch angeschaut. Ich weiß nicht, ob, wenn jetzt am Ende nichts Auswegloses gewesen wäre, sondern einfach der Film nach Tag 4 geendet hätte, ob ich dann auch gesagt hätte, was für ein toller, eindrücklicher Film. Ich merke, ich brauche immer noch irgendwas, durch das ich dann das, was ich da gesehen habe, irgendwie nochmal neu bewerten kann oder ja, wie so einen Endpunkt habe. Aber
der Knall ist hier eine
genau,
Inklusion.
Das ist natürlich immer bei so, also ich denke mal, durch den Gegenstand, auch den man zeigt, davon lebt ja auch das Slow Cinema. Also was wird denn so langsam abgebildet da die ganze Zeit, sind natürlich viele Spielweisen noch möglich. Ich fände, glaube ich, interessant, ich weiß nicht, ob das vielleicht bei so Filmen wie, hätte ich jetzt mir vor, ich habe den immer noch nicht gesehen, La Flore oder sowas, gibt es denn Leute, die das mischen? Also wo du, keine Ahnung, ewig lange Einstellungen hast für so anderthalb Stunden und auf einmal hast du so eine Taken-mäßige Actionsequenz und dann entspannt sich das wieder. Also das fände ich, glaube ich, interessant zu sehen, ob es Regisseure oder Regisseurinnen gibt, die das irgendwie mischen können. Also wo man wirklich merkt, die verstehen, sie können nicht nur das, sie haben nicht nur diesen Einslaw-Cinema-Trick, sondern sie könnten theoretisch auch was anderes, aber entscheiden sich eben im Film, das mal so zu machen und mal so.
Also La Flore ist definitiv ein innovativer Film, gerade in seiner Erzählform, aber er ist definitiv kein Slow-Cinema, nur weil er halt eben 14 Stunden lang ist. Also er hat natürlich ruhigere Sequenzen, er hat Einstellungen, die lange sind, aber ich glaube, durch eine lange Einstellung wird Kino ja noch nicht zum Slow Cinema, sondern es ist ja gerade diese Idee, dass sich dieser Stil des ganzen Films ermächtigt, dass er ihn bestimmt, das zentrale Ausdrucksmittel dieses Ganzen eben ist. Aber ich glaube auch, dass die Frage ist, was kann für eine Form von Hybridisierung entstehen? Was für Anknüpfpunkte gibt es? Wie kann man mit diesen Rhythmen spielen? Das sind sicher Fragen, die sich Regisseure dieses Stils stellen müssen, damit sie halt, was heißt relevant bleiben, aber damit sie halt neue Impulse geben in irgendeiner Form.
Was sagst du, Nadine? Letztes Wort zu dieser Thematik.
Ich habe da eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, das Einzige, was ich noch sagen würde, ist, dass wir vielleicht nicht zu sehr auf die Filmemacher hoffen sollten, die jetzt im Gebiet Slow Cinema aktiv sind, sondern halt auf die nächsten Generationen. Also ich sehe sehr viele sehr junge Filmemacher, um die 20 Jahre alt. Das ist natürlich eine ganz andere Generation als Tsai Ming-liang und Bellatar. Und ich glaube, es liegt an denen, aus Slow Cinema etwas zu machen und wie sie es verändern, wenn sie es verändern. Ich hatte einen Film beim Slow Film Festival gesehen aus Belgien, Elephant Fish. Und das, was man eigentlich sehr, sehr selten in Slow Cinema sieht, so Slow Motion, weil Slow Motion alleine macht kein Slow Cinema. Und die Regisseurin hat eine statische Kamera mit einer sich bewegenden Kamera gemischt und Slow Motion benutzt. Und der Effekt war einfach hypnotisch. Es war super und es war Slow Cinema. Also es gibt sehr viele Innovationen, muss ich sagen, aber es ist wirklich die nächste Generation. Es ist definitiv nicht die Generation um Bellatar, Tsai Liang, Wang Bing. Wir müssen halt in den nächsten 10 Jahren, wir können ja in 10 Jahren noch einmal einen Podcast über Slow Cinema machen und dann sehen wir mal, was die 20er Jahre jetzt bringen.
Ja. Wenn Scott Barley seinen ersten Oscar gewonnen hat.
Genau. Nein, kein Oscar, nein. Aber den goldenen Bären, das wäre super.
Dann machen wir das so. Ja, The Children Horse, sehr sehenswerter Film. Auf jeden Fall würden wir, glaube ich, alle sagen. Und ich frage euch, was ist denn der letzte andere gute Film, den ihr gesehen habt? Als letztes, Lukas.
Naja, gut, zum einen bereite ich mich gerade auf unsere große Ghibli-Folge vor und ich habe gestern Chihiros Reise.
Es gibt mir so viel Halt, dass wir diese Klassiker-Folge machen, will ich nochmal sagen. Für mich ist das wirklich, es ist wirklich ein Segen und natürlich Ghibli ist nochmal ein größerer Segen, natürlich, weil die Filme nicht so sperrig sind, sondern man einfach jeden von denen einfach mal anmachen kann. Aber es ist sehr schön, dass wir das machen und ich freue mich auch sehr drauf. Memo Jeftic übrigens ist der dritte im Bunde, dann wenn wir drüber reden.
Also es macht mir auch gerade unglaublich Freude, dieses Retrospektive nochmal sehen und viele von diesen Filmen geben mir auch einfach jetzt mit einem gewissen Abstand und mit einem gewissen Zugang zum Kino nochmal mehr. Gerade die auch von vor allem einer Ruhe und von Routine und eben nicht von großer Handlung oder Action definiert sind wie Totoro, haben mich jetzt nochmal ganz anders getroffen. Ansonsten kann ich tatsächlich Sweet Dreams, Songi Doro von Nanni Moretti empfehlen, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe, wo er irgendwie den Schäfer und die Hausfrau, für die seine Filme angeblich nicht sind, dann doch auf einmal im Raum hat. Das ist so eine Komödie über einen Filmschaffenden, gespielt von einem Darsteller, mit dem er öfter zusammengearbeitet hat, der ihn öfter auch selbst verkörpert, der einfach halt durch seinen Alltag als Regisseur, von dem viel politisch erwartet wird, der irgendwie das Entwürdigende dieses Kinozirkuses schafft. Also er muss dann mit einem neuen Konkurrenten in so einer absurden Spielshow irgendwie sich kloppen und so. Das ist so ein bisschen Fellini, das ist so ein bisschen, ja, die angenehmeren Teile von Woody Allen, jetzt nicht vielleicht diese Beziehungen und so, sondern halt der Blick auf, ja, dieses intellektuelle Leben und so zusammengeworfene, wahnsinnig schöne Komödie. Songi Doro von 1981 von Nanni Moretti gibt's, glaube ich, auch gerade noch in der Arte-Mediathek. Sehr sehenswert.
Ich bleibe bei Slow Cinema. Meine letzten zwei Filme waren Roy Anderson aus Schweden, About Endlessness. Sein letzter Film, also bisher letzter Film. Ich hoffe, es kommen noch mehr. Das ist auch so sein Filmemacher, der halt wirklich, er arbeitet auf einer ganz anderen Ebene, ganz anders als Bellatar, ganz anders als Wang Bing. Und mein letzter Film, den habe ich vor 2 Tagen gesehen, das ist der neue Nikolaus Geierhalter, Erde. Der ist top, auch Dokumentarfilm, es ist kein narrativer Slowfilm, aber sehr, sehr beeindruckend. Es geht halt um dieses Anthropozän und wie wir als Mensch bzw. Menschheit die Erde verändern, wirklich den ganzen Planeten verändern. Und ganz oft sieht man halt nur so eine richtige Choreografie von großen Baumaschinen. Und es ist auf der einen Seite erschreckend, was wir sehen. Also wir flachen tatsächlich ganze Gebirgsstrecken ab, um Häuser darauf zu bauen. Und auf der anderen Seite ist es auch wirklich beeindruckend, was wir heutzutage schaffen können. Also dieser Film ist sehr interessant. Man hat irgendwie, wenn man ihn sieht, diese zwei Gefühle, so gegenteilig, ne? Dieses Wow, das können wir machen tatsächlich. Und auf der anderen Seite, das ist unser Ende. Ne? Weil je mehr wir natürlich unseren Planeten verändern, desto mehr sägen wir auch den Ast ab, auf dem wir sitzen. Leider. Also die zwei Filme kann ich sehr empfehlen. Roy Anderson, About Endlessness und Nikolaus Geierhalters Erde.
Ihr habt vorhin über so ein, Lukas, du hast es angesprochen, über so ein letztes Aufbau Bäumen von diesen Regisseuren, also von Belatar, der mit der politischen Situation unzufrieden ist. Du hast noch einen anderen Regisseur auch angesprochen und ich musste so ein bisschen dran denken, an die Doku, die ich gerade gesehen habe, auch in Vorbereitung auf unsere Ghibli-Folge The Kingdom of Dreams and Madness, wo man nochmal diese Ghibli-Animatoren eben begleitet bei zwei Filmen, die entstehen, quasi die beiden letzten großen Filme, obwohl ja Miyazaki jetzt wohl noch wieder einen Film macht, aber einmal The Wind Rises von Miyazaki und Tale of Princess Kaguya von Isao Takahata. Und da kommt es auch so ein bisschen durch, dass so Shinzo Abe und das neue Erstarken des Nationalismus in Japan, dass die auch so ein bisschen kritisch drauf gucken und so das Gefühl haben, oh, wir befinden uns wieder vielleicht in einer schwierigen Zeit, wo man auch so ein bisschen merkt, dass Miyazaki irgendwie an so Katastrophen interessiert. Also viele seiner Filme haben ja auch so eine leicht postapokalyptische Konstante und dass er auch so interessiert daran, also natürlich ganz stark an Fukushima war, aber auch an der Finanzkrise. Und ich frage mich so ein bisschen, was denkt Miyazaki eigentlich gerade zu Corona? Hat er wahrscheinlich auch ein paar interessante Ideen dazu. Und ich finde diesen Film so ganz geil, weil ich wusste das gar nicht, bis ich den Film gesehen habe, dass also diese Rivalität zwischen diesen beiden großen Regisseuren von Studio Ghibli, also Hayao Miyazaki und Isao Takahata, dass das ja schon angefangen hat mit, also ich wusste nicht, dass Totoro und die letzten Glühwürmchen, was ja zwei Filme sind, wo Leute sagen, das sind vielleicht zwei der besten Filme, die Studio Ghibli gemacht haben, dass die auch quasi parallel 88 rausgekommen sind und dann später quasi am Ende von deren Lebenswerk dann diese beiden anderen Filme auch quasi parallel rauskommen sollten. Das ist ganz interessant, was man da so sieht. Und was ich am meisten mochte an der Doku ist, diese, ich weiß nicht, ob es eine japanische Sache ist oder so bei so großen Künstlern, dieses, das sind so große Megastars und trotzdem ist alles so eine Bürde, die auf denen lastet. Also das ist irgendwann, sieht man da Goro Miyazaki, den Sohn von Hayao Miyazaki, der, ja, mich hat er total, es gibt auch diese Doku Jiro Dreams of Sushi über diesen Sushi-Koch, der so genial ist und auch dessen Sohn, der auch irgendwie so 50 ist und immer noch nicht, weil sein Vater noch nicht gestorben ist, immer noch nicht das Erbe antreten darf. Und auch so eine gescheiterte, weißt du, diese, man denkt so, du bist auch ein Großmeister, aber leider ist dein Vater halt erfolgreicher. Und da ist auch Goro Miyazaki, der sagt dann irgendwann sowas wie, ja, ich habe jetzt diese Filme gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich nochmal, ob das überhaupt das Richtige für mich ist, Animator zu sein. Und dann ist da halt Toshio Suzuki, der ist quasi so der Manager von Studio Ghibli, der plant das alles so. Und er sagt so, ey, weißt du was, dein Vater und der andere, diese beiden Altmeister, die machen auch die Filme und die tun auch immer so, als hätten sie keinen Bock drauf. Eigentlich gibt es nur Studio Ghibli-Filme, weil ich das die ganze Zeit durchplane und die Filme halt irgendwann rauskommen müssen. Und dieser Vibe, der darauf so lastet, diese absoluten Arbeitstiere, die nichts machen, außer zu arbeiten, aber gleichzeitig auch so die Kunst als so eine Art Bürde irgendwie empfinden, irgendwie ist das cool. Also irgendwie fand ich das witzig so und ja, werden wir bestimmt nochmal mehr in unserer Ghibli-Folge dann irgendwie drüber sprechen, aber es fand ich irgendwie so ganz witzig, da so den Arbeitsprozess zu sehen und langsam nach diesen ganzen Großmeistern, die wir so besprechen, in der Quarantäne, man wird auch selber so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass man so seine Tagesabläufe neu plant und sich denkt, ah, wann sollte ich eigentlich mal Sport machen? Ich will jetzt auch so ein kauziger Kant-Typ werden, der jeden Tag den gleichen Spaziergang macht. Das ist ein neues Projekt. Na gut, werden wir sehen, wie gut das funktioniert hat. Danke, dass ihr mit mir über Slow Cinema einmal gesprochen habt und dann über diesen Film. Nadine, du bist eine Koryphäe auf dem Gebiet, du machst ganz viel. Kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wo findet man deine Arbeit? Was hat es mit dieser Streaming-Plattform auf sich, wenn sich Leute für Slow Cinema noch weiter irgendwie begeistern wollen? Was sind da so Anlaufstellen?
Also die beste Anlaufstelle ist eigentlich meine Website, theartsofslowcinema.com. Das kannst du ja vielleicht auch in die Kommentare dann unten schreiben unter dem Podcast. Ja. Das ist so, gut, es ist englischsprachig, aber ich denke mal schon, dass eure Hörer mit Englisch zurechtkommen. Das sollte kein Problem sein. Das ist im Moment so die größte ja, mir fehlt das Wort Database für Slow Cinema im Moment. Und bei der VOD-Plattform, leider machen wir im Moment eine Pause, weil, und das ist auch sehr, sehr, sehr witzig eigentlich, ich hätte nie erwartet, dass die Plattform so groß wird, dass ich es alleine nicht mehr stemmen kann. Also es gibt wirklich viel zu viele Slow-Filmemacher. Es ist wirklich erstaunlich. Aber im Moment...
Tau Films heißt die,
genau, ne? Tau Films. Man kann im Moment, das habe ich als kleine Pause eingerichtet, jetzt für die Quarantäne, man kann dort im Moment 6 Kurzfilme, langsame Kurzfilme, gratis schauen. Man kann auch an die Filmemacher spenden. Das geht ganz einfach über PayPal. Also das kann man sich im Moment anschauen. taufilms.com mit einem Strich zwischen Tau und Films. Ja, Also das sind die zwei Seiten, theaterschlosscinema.com und taufilms.com. Und wenn Filmemacher diesen Podcast hören, ihr könnt immer noch eure Filme einreichen für das Slow Film Festival. Vielleicht können wir da auch irgendwie einen Link hinschreiben in die Kommentare. Das wäre super.
Was ist das und wann ist das?
Das ist ein Slow Film Festival. Das ist jetzt, glaube ich, im vierten Jahr. Das findet immer in England statt. Wirklich im Nirgendwo. Das haben wir mit Absicht so gemacht. Und das findet jedes Jahr im Oktober statt. Also dieses Jahr, wir müssen wirklich gucken, wie sich das jetzt auch mit Corona entwickelt. Auch dort wird es bald eine kleine, Überraschung mit Gratisfilmen geben von uns als Festival. Also wir haben jedes Jahr wird die Auswahl stärker, muss man wirklich sagen. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Jahre. Mal schauen.
Okay, genau. Und man findet dich natürlich auf Twitter @artandslowfilm.
Genau.
Und Lukas @kinomensch. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr
danke mit mir darüber
gesprochen habt, dass wir so viel Zeit dafür uns auch genommen haben. Ja, und genau, danke Nadine, dass du uns so viel hier vermittelt hast.
Dankeschön, Christian, für die Einladung.
Und weil wir jetzt, sehr nerdige Themen, das ist keine gute Überleitung, weil wir jetzt vielleicht sehr, ich weiß auch nicht, spezielle Themen, in die man sich erstmal einarbeiten muss, gemacht haben, sprechen wir hier nächste Woche über Matrix.
Oh.
Das habe ich entschieden und da habe ich mega Bock drauf und ich musste so oft in letzter Zeit an The Matrix denken und das werden wir hier nächste Woche mal aufdröseln, da freue ich mich sehr drauf, dann mit Christoph Dobitsch und Rebecca Görmann. Danke euch nochmal und das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich kontaktieren unter katzpodcast@yahoo.com oder auf Twitter @chr_eichler. Katz ist auch auf Facebook und auf Instagram. Einfach mal nachschauen und auf Twitter natürlich. Und ich danke natürlich unseren Studio-Bossen Tom Simmert, Björn Becker, Joshua Franz und Georg Kraus und natürlich unseren weiteren ProduzentInnen, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Marcel Beermann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Sarah Elipott, Elisabeth Fulda, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Falk Tschitschmann und lange vergessen, meine Oma natürlich. Danke für eure Unterstützung. Falls ihr am Ende einer jeden Katz-Folge genannt werden wollt, schaut mal nach auf steadyhq.com/katz. Macht's gut, bleibt gesund und zu Hause. Ciao.